Heute zu Gast die Unternehmerin und Autorin Svantje Almers.
Ich muss aber auch dazu sagen, und das klingt jetzt unsympathisch, ist es auch, ich hatte auch eine Verachtung für Leute, die es nicht gemacht haben. Also für mich war das...
Kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, als du um 18 Uhr Feierabend gemacht hast, aber kein schlechtes Gewissen mehr dabei hattest?
Das war wahrscheinlich erst letztes, dass man mal irgendwo auf dem Sofa sitzt und sich entspannt oder mitten am Tag ein Buch liest. Das ist mir nicht vorgelebt worden.
Welche Glaubenssätze haben dazu geführt, dass du deine eigenen Energieressourcen überstrapaziert hast?
Ich glaube, man kann das zusammenfassen.
Stress und Erschöpfung haben mein Gewissen beruhigt und die Frage beantwortet, ob ich genug gearbeitet habe.
Ich habe fast 10 Jahre lang 7 Tage die Woche gearbeitet. Aber man wird ja innerlich auch total leer dabei. Also ich hatte ja die Zeit meines Studiums, in der ich total essgestört war. Und ich habe irgendwie, glaube ich, mein niedrigstes Gewicht war knapp 1 Kilo. Und wenn Leute gesagt haben, du bist zu dünn, dann habe ich gesagt, ich freue mich auf gar nichts mehr. Am Anfang denkt man ja, okay, schlechter Tag oder so, aber das zog sich eigentlich weiter und wurde halt immer tiefer. Ich war irgendwie komplett abgestumpft. Also mir war einfach ganz viel, ganz egal.
Auch ja, ich bin ein Workaholic und arbeite 60 Stunden, auch am Wochenende, und ich bin es gerne.
Das ist Bestandteil des Selbstbetrugs gewesen, den ich jahrelang gemacht habe. Also ich war...
Was ist denn dein bester Tipp, Svantje, für Menschen, die dieses Problem kennen, dass sie sagen, eigentlich könnte ich loslegen und irgendetwas hindert mich daran, wie man ins Tun kommt, wie man ins Loslegen kommt?
Mein bester Tipp, den ich auch immer noch für mich selber immer anwende bei Sachen, die dazu Potenzial haben, prokrastiniert zu werden, ist...
Hey, Chris Sorell hier, und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Svantje Almers ist die Mitgründerin der New Work Master Skills GmbH. Sie ist zudem Autorin des, man kann sagen, Standardwerkes On the Way to New Work, wenn Arbeit zu etwas wird, was Menschen stärkt. Und sie ist, wie ich finde, eine der spannendsten Stimmen auf LinkedIn, wo ihr mehr als 50.000 Menschen regelmäßig folgen. Ihre Mission ist es, in unseren Köpfen und der Gesellschaft ein Umdenken auszulösen, von dieser Idee des höher, schneller, weiter hin zu einem tiefer, besser und nachhaltiger. Und diese Transformation hat sie selbst in ihrem Leben auch durchlaufen. Eine sehr, sehr inspirierende Geschichte. Und ich bin sehr dankbar, dass sie in den Auf- und Ab-Podcast gekommen ist. Denn wir haben ein sehr persönliches, sehr intensives Gespräch geführt. Wir haben über Arbeitssucht gesprochen, wo ihre persönliche Arbeitssucht herkommt, wie sie sie in den Griff bekommen hat. Und wie sie heute probiert, Rückfälle in alte Muster zu vermeiden. Wir haben über ihre Essstörung gesprochen, die sie im Studium hatte. Wir haben über Muster und Glaubenssätze gesprochen, die Menschen in eine Erschöpfung, eine Überforderung, in einen Burnout führen. Wir haben auch über ihre Schilddrüsenprobleme gesprochen, über ihre OP, was letztendlich so der letzte Tropfen war, der das Fass bei ihr zum Überlaufen gebracht hat. Wir sprechen aber auch insgesamt über mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, wie wir es schaffen können, unsere Ambitionen, unsere Leidenschaft zu leben, ohne aber dabei auszubrennen. Und wir sprechen über ihre, wie ich finde, sehr, sehr inspirierende Transformation von einer verbissenen Selbstoptimiererin hin zu einem Menschen, der weiterhin Ambitionen und große Ziele verfolgt, aber das Ganze mit einer Selbstfürsorge und Selbstpriorisierung verbindet und verknüpft. Und ganz am Ende gibt sie uns auch noch ein paar sehr spannende Tipps und Tricks aus ihrer Expertise. Sie ist eine gefragte Expertin für Selbstorganisation und Selbstmanagement und verrät mir und uns allen, wie wir es schaffen, immer eine leere E-Mail-Inbox zu haben und auch unseren Kalender realistisch zu planen und nicht ständig zu überfrachten. Bevor wir einsteigen, ganz kurz. 70% der Menschen, die diesen Podcast regelmäßig hören, haben ihn noch nicht abonniert. Und deshalb darf ich euch alle um einen Gefallen bitten. Wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört oder schon Episoden gehört habt, die euch gut gefallen haben, dann wäre es uns eine wahnsinnig große Hilfe, wenn ihr den Podcast abonniert und uns eine Bewertung hinterlasst. Denn je mehr Menschen diesem Podcast folgen und je mehr 5-Sterne-Bewertungen wir haben, desto spannendere Gäste kann ich vor dieses Mikrofon bringen. Deshalb wäre es uns eine besondere Ehre, wenn ihr uns unterstützt. Vielen, vielen Dank. Und jetzt geht's direkt rein in das Auf und Ab von Svantje Almers. Svantje, kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, als du um 18 Uhr Feierabend gemacht hast, aber kein schlechtes Gewissen mehr dabei hattest?
Das ist eine sehr gute Frage. Also früher, als ich angestellt war, da war das ja natürlich schon auch normal, aber dann habe ich das ja Ewigkeiten nicht gemacht. Und ich glaube, dass ich das total schräge fand, zu Hause zu sein und auf einmal noch so ganz viel machen zu können. Mhm. Also vielleicht ist das auch der Punkt, der immer noch in mir drin steckte, dass ich gedacht habe, okay, was machst du jetzt damit? Aber ich fand, es kam mir fast vor, wie am Nachmittag zu Hause zu sein.
Wann war das ungefähr? Kannst du es zeitlich allokieren?
Also so ohne schlechtes Gewissen und dass ich das Gefühl habe, ich mache das für mich, das war wahrscheinlich erst letztes Jahr irgendwann.
Mhm. So, und warum stelle ich diese Frage? Wir kennen uns ja schon gut. Das war nicht immer so in deinem Leben. Auch darüber werden wir in den nächsten Minuten sprechen. Freue ich mich extrem drauf. Lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen in deinem Leben. Und was würdest du sagen, ist so das früheste Ereignis, das Menschen kennen sollten von dir, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Das ist eine echt schwere Frage.
Wir haben Zeit.
Mhm. Also ich glaube, es gibt so mehrere Ereignisse, die dazu geführt haben und bestimmt sehr prägend für mein Verhältnis zur Arbeit. Und ich beschäftige mich ja nun mal hauptberuflich mit dem Thema Arbeit, war meine Sparkassenausbildung, weil ich sie gehasst habe, jeden einzelnen Tag. Und ich habe es durchgezogen. Leider ist bei mir der Muskel sehr ausgeprägt, Dinge durchzuziehen. Davon versuche ich mich zu lösen. Aber das war wirklich sowas, wo ich gemerkt habe, ich bin hier nicht glücklich. Das fühlt sich maximal unfrei an. Ich bin erst wieder ich selber, wenn ich dieses Gebäude verlasse und vielleicht auch die Klamotten dazu ausgezogen habe. Und das war insofern prägend, als dass ich alles, was danach kam, einen Referenzmaßstab hatte davon, wie ätzend es auch sein kann, in einem Job zu sein, in dem man sehr unglücklich ist.
Mhm. Und du hast gerade gesagt, du hast einen Muskel, der zum Durchziehen trainiert ist, den du damals auch schon hattest. Wenn du jetzt noch weiter zurückgehst, kannst du in deinem Leben allokieren, wo diese Kraft, dieses Durchhaltevermögen entstanden ist?
Also ich komme aus einer Familie, in der alle immer beschäftigt sind. Ich glaube, das ist so eine Prägung, dass man mal irgendwo auf dem Sofa sitzt und sich entspannt oder mitten am Tag ein Buch liest. Das ist mir nicht vorgelebt worden. Und teilweise bin ich natürlich auch dankbar dafür. Ich habe halt darüber gute Werte gekriegt. Ich finde immer lustig, dass meine Eltern das halt heute noch haben. Die sind 75. Ich denke immer so, warum entspannt ihr euch nicht? Aber jetzt ist es ja gut, weil es hält einen ja auch jung. Mhm. Und ich habe irgendwann, ich denke, es muss irgendwie in der mit 14, 15, 16 gewesen sein, rausgefunden, dass das Leben viel einfacher ist in der Schule, wenn man einfach dranbleibt und wenn man sich diszipliniert und einfach Sachen nicht vor sich herschiebt, sondern einfach sagt, okay, ich arbeite das jetzt nach oder ich setze mich hin und lerne für die Klausur. Und dadurch ist mein Leben erstmal viel einfacher geworden, sodass ich es, glaube ich, da angefangen habe zu trainieren, weil es halt mein Erfolgsmuster geworden ist.
Kurzer Hinweis in eigener Sache. Vor etwa 18 Monaten haben wir ein Pilotprojekt gestartet, und zwar wir haben den High Energy Club gegründet. Da sind ungefähr 100 Menschen zusammengekommen, die sich dafür entschieden haben, dass ich ihr High Energy Coach werden soll und ihnen helfen soll, das Thema Energielevel Management, strategische Erholung in ihrem Alltag zu priorisieren. Wir gehen zweimal im Monat live auf Zoom, einmal mit einer Deep Dive Session zu einem bestimmten Thema rund um das Thema hohes Energie Level, immer mit wissenschaftlichen Hintergründen, mit Umsetzungstipps etc. Und dann zwei Wochen zeitversetzt haben wir eine Accountability Session, wo wir uns unsere aktuellen 5 wichtigsten Routinen ansehen, jeder für sich individuell, wo wir Fehler austauschen, wo wir uns mit den anderen Menschen in der Gruppe austauschen. Das Ziel ist, dass die Routinen, die Recovery-Routinen, die dir persönlich helfen, auf ein dauerhaft hohes Energielevel zu kommen, dass die in deinem Leben wirklich auch stattfinden. Denn das Feedback, was ich von vielen Vorträgen und Trainings bekomme, ist, dass es richtig hilfreiche Dinge sind, aber dass der Alltag Menschen oft daran hindert, es dauerhaft umzusetzen. Und das ist mein Hauptjob als Coach, Menschen zu helfen. Und in diesem High Energy Club haben wir jetzt die Möglichkeit, das für viele Menschen zu tun. Wir haben den bisher komplett unterm Radar gefahren, weil wir sehen wollten, wie das Ganze funktioniert. Und das Feedback war so gut in den letzten 1,5 Jahren, dass wir uns jetzt entschieden haben, es weiteren Menschen zugänglich zu machen. Und wir werden jetzt in den nächsten Tagen die nächsten 50 Plätze vergeben. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann kannst du dich jetzt kostenlos auf die Warteliste eintragen. Der Link ist in den Shownotes hinterlegt. Es ist chrissurell.com/HEC-Warteliste. HEC steht für High Energy Club. Also chrissurell.com/HEC-Warteliste. Und dann wirst du als erstes erfahren, wie man sich anmelden kann, den Link bekommen, was es kostet, welche weiteren Details dahinter verborgen sind. Also es würde mich freuen, wenn du dich auf die Warteliste einträgst und dich vielleicht dann auch im Club zu begrüßen. Wir werden den Link am kommenden Montag versenden. Das heißt, jetzt noch schnell eintragen, dann bist du der oder die Erste, die davon erfährt. Ich freue mich auf dich. Ist interessant, ich habe gerade einen Backflash. Ich hatte ja mal vor, ist jetzt über 10 Jahre her, einen Burnout und noch 6 Jahre früher war ich in einem Executive Coaching, damals in meinem Angestelltenverhältnis, und da haben wir so meine Treiber identifiziert. Mhm. Und was die sehr kompetente Coachin damals sagte, ist, diese Treiber haben deshalb ihre Daseinsberechtigung, weil sie in einer frühen Phase die Erfolgsmuster waren und dafür gesorgt haben, dass man Dinge gut macht Erfolg hat. Aber wenn man sie nicht managt, dann so typischerweise ab einem Alter von 30, vielleicht 35, wenn man sie nicht kontrolliert, dann können sie eben ins Gegenteil umschwenken.
Sehr.
Und das ist das, was du auch gerade berichtest, dass in der Schulzeit hast du gelernt, dass du dadurch ein besseres Leben hast. Und wenn man das aber in einem anderen Umfeld, wo auch andere Kräfte auf einen wirken, dann unkontrolliert lässt, dann kann es auch gegen einen arbeiten.
Ja, und in der Schulzeit ist ja, sagen wir mal so, der Arbeitsvorrat limitiert. Du hast diese eine Aufgabe, du hast die Klausur, du hast das eine Fach, aber du übertreibst es ja nicht. Und wenn man dann später selbstständig ist, dann kann man es natürlich super übertreiben und es gibt ja auch ganz viel Abnehmer dafür, dass man das dann macht. Das heißt, dann hast du ja viel weniger regulativ.
Ja, und darüber werden wir gleich sprechen. In diesem Podcast, Svante, geht es ja darum, wie es Menschen gelingt, aus Krisen stärker zurückzukommen. Mhm. Und das ist dir, so kann ich zumindest von außen und aus unseren Gesprächen sagen, extrem gut gelungen. Und du sagst selber, dass du dich jahrelang so an der Grenze zu einem Burnout durchgekämpft hast und dir dabei auch viel selbst in die Tasche gelogen hast. Auch darüber werden wir sprechen, was so die eigene Storyline ist, dass das ja alles Sinn macht, etc. Aber dann kam eine Schilddrüsenoperation dazu und die hat das ganze System ziemlich ins Wanken gebracht. Und diesen ganzen Prozess würde ich mir gerne mit dir ein bisschen genauer ansehen und verstehen, wie es dazu gekommen ist. Es gibt einen schönen LinkedIn-Post von dir, wo du beschreibst, dass du mal mit einer Organisation, die nennt sich Gallup, aber das soll jetzt keine Werbung sein, ist nur eine sehr bekannte, mal so deine Stärken identifiziert hast. Das ist etwas, was einem hilft, das eigene Verhalten zu verstehen. Und dein Ergebnis war eine Kategorie, die sich Burnout-Muster nennt. So, und wenn man aber reingeht, das hast du schön aufgegriffen, ich lese hier kurz vor, es setzt sich daraus zusammen, dass du ein hohes Qualitätsbewusstsein hast. Erstmal, wo alle Menschen sagen würden, das ist eine Stärke. Dann eine hohe Identifikation mit der eigenen Leistung, mit der eigenen Arbeit, dass du viel wahrnimmst aus dem Umfeld und dich auch für viel bzw. alles verantwortlich fühlst. Mhm. Also erstmal Dinge, wo, ich sag mal, Leader sagen würden, solche Mitarbeitende möchte ich. Man würde sagen, das sind wirklich Stärken. Aber, wir haben es gerade schon angesprochen, oft sind es nicht unsere Schwächen, die uns in so eine Krise führen, sondern eben die Stärken, wenn sie in einer Kombination und auf ein Umfeld treffen, wo du hast gerade gesagt, Abnehmer finden oder es regulativ entsprechend fehlt. Und ein Zitat dazu aus diesem Post finde ich sehr schön, sagt, es ist ein dauerhafter Balanceakt, den du managen musst. Und wir sollten mehr über diese Muster und Glaubenssätze sprechen, die in so ein Verhalten führen. Und genau das möchte ich mit dir tun. Deshalb meine Frage an dich, Svante, ist jetzt in der Retrospektive, welche eigenen Muster, welche Glaubenssätze haben dazu geführt, dass du deine eigenen Energieressourcen überstrapaziert hast?
Ich glaube, man kann das zusammenfassen. Das klingt jetzt immer total positiv, aber alles geben. Also für mich war das immer ein Riesentreiber, dass ich sage, wenn ich noch Energie habe, dann gebe ich die auch rein. Und ich habe auch, deshalb war ich auch selten um 18 Uhr zu Hause und wenn dann auch nur, weil ich musste, weil ich immer geschaut habe, wenn ich jetzt noch was kann, wenn ich noch was erledigen kann, dann mache ich das doch und arbeite einfach so lange, bis ich fertig bin, also im wirklichen wahrsten Sinne des Wortes, weil dann bin ich auch für mich gefühlt fertig und ist auch okay, dass ich nach Hause gehe. Und so dieses immer alles geben, mir im Nachhinein nicht vorwerfen zu wollen, dass ich irgendwie irgendwo 5 gerade sein gelassen habe und dass das dann nachteilig war. Ich glaube, das war für mich voll der Treiber. Mhm. Und dabei geht es mir gar nicht um Anerkennung im Außen, sondern zu sehen, was kann ich noch erreichen, gar nicht karrieremäßig, sondern was kann ich mit dem Tag noch machen, was kann ich irgendwie noch erledigen. Und das war so für mich ein Treiber. Ich muss aber auch dazu sagen, und das klingt jetzt unsympathisch, ist es auch, ich hatte auch eine Verachtung für Leute, die das nicht gemacht haben. Also für mich war das schwach, für mich war das nicht fokussiert, für mich war das nicht performant. Das heißt, auch da aus der Glaubensrichtung kam ja ganz viel.
Ich finde es schön, dass du das auch so benennst, weil wenn man sowas einfach jetzt mal als Videosnippet rausziehen würde und du sagst, ich finde das schwach etc., würde es tatsächlich unsympathisch klingen. Aber es gehört ja auch zur Wahrheit, dass die innere Stimme nicht nur sympathische Elemente hat, sondern sie ist sehr kritisch mit einem selber. Und wenn man es bei anderen Menschen verachtet, dann wird es natürlich auch bei einem selber verachtet. Mhm. Und man kann auch mit Verhalten gegensteuern. Man will ja nicht, dass man sich unsympathisch findet, sondern das treibt eben dazu. Ich habe mir auch hier nochmal ein Zitat von dir rausgeschrieben, was so extrem resoniert hat mit mir, weil es so schön auf den Punkt bringt, wie ich mich auch viele Jahre gefühlt habe. Es geht wie folgt: Stress und Erschöpfung haben mein Gewissen beruhigt und die Frage beantwortet, ob ich genug gearbeitet habe. Das ist genau das, was du jetzt in anderen Worten gesagt hast. Deshalb habe ich mein bisheriges Arbeitsleben immer erst dann aufgehört zu arbeiten, wenn ich keine Energie mehr hatte. Und es macht so viel Sinn, wenn man diese Treiber hat, denn es gibt ja verschiedene Korrektive. Du hast gesagt, in der Schule gibt es, wenn man die Hausaufgaben gemacht hat, eine gute Note schreibt, reicht. In einem Angestelltenverhältnis, wenn die Arbeitszeit oder das Projekt erfüllt ist, reicht. Aber wenn man selbstständig wird, dann ist erstmal ein Fass ohne Boden. Und die Optionen sind unendlich. Und dann macht es viel Sinn für Menschen wie dich und in Teilen auch mich, dass man sagt, solange ich Energie habe, um irgendwas zu tun, dann nutze ich das.
Ja.
Das ist eine einfache Entscheidung.
Ich habe fast 10 Jahre lang 7 Tage die Woche gearbeitet. Mhm. Und am Anfang habe ich auch super wenig Urlaub gemacht. Ich glaube, die ersten Jahre gar nicht. Und dann irgendwann mal eine Woche oder 10 Tage. Und da hatte ich aber auch schon immer den Laptop dabei und habe gesagt, ja, ich muss morgens irgendwie noch mal kurz reingucken oder ich muss noch irgendwas erledigen. Und man gewöhnt sich so daran. Das ist halt auch gar nicht, wenn man jetzt jemanden nähme, der immer 5 Tage die Woche arbeitet und man sagt, okay, du arbeitest ab sofort wochenlang am Stück 7 Tage die Woche. Dann glaube ich, dann würde man merken, okay, das ist zu krass. Aber das ist ja so wie so ein Hummer, der im Wasser liegt, wo man das immer die Temperatur hochdreht. Und unser Körper ist ja, will uns ja supporten und ist ja auch erstmal schlau und guckt, dass man das irgendwie hinkriegt. Aber man wird ja innerlich auch total leer dabei. Also ich hatte ja auch gar kein Privatleben mehr und oder so rudimentär, so ein bisschen Alibi-Privatleben.
Ich erinnere mich gerade an eine Diskussion, die ich mit einem Coaching-Klienten hatte, schon ein Weilchen her, aber der hat auch sehr, sehr viel gearbeitet, obwohl er sein Privatleben riskiert hat, seine Beziehung. Und wir haben zusammen rausgearbeitet, warum er das tut. Und seine Antwort war, weil es ihm Sicherheit gibt.
Mhm.
Und das ist auch ein Treiber, den ich oft beobachte. Denn wenn man sagen kann, dass man alles gegeben hat, dann kann man mit möglichen Fehlern oder Rückschlägen viel besser umgehen, als wenn man sich vorwerfen muss, dass man zu wenig gearbeitet hat. Mit noch 2 Stunden besserer Vorbereitung, dann hätte der Pitch geklappt oder dann hätte irgendetwas geklappt. Wenn man aber bis zum Umfallen arbeitet, dann braucht man sich diesen Vorwurf der eigenen Stimme einfach nie anhören.
Was so geil ist, weil man ja, gerade wenn man sich total überarbeitet, dann passieren Dinge, die vielleicht sonst gar nicht passiert wären. Aber in diesem Glaubenssystem, ich kann das zu 100% nachvollziehen, läuft es halt nicht so. Da musst du einfach immer alles geben.
Ja, und wir hatten damals eine Analogie kreiert, die jetzt schon, wenn ich sie sage, fast amüsant klingt. Aber stellen wir uns mal Roger Federer vorm Wimbledon-Finale vor. Der ist nicht bis 2 Uhr nachts im Kraftraum, um sich nochmal die letzten Muskeln zu stählen, sondern er ist idealerweise früh im Bett und schläft gut, damit er gut vorbereitet ist. Aber wir beide haben ja auch Erfahrung in der Unternehmensberatung. Was passiert vor einer wichtigen Präsentation? Es wird bis sehr spät abends an den letzten Fußnoten geschleift, noch eine Backup-Folie kreiert, dass man bestmöglich vorbereitet ist. So, und das ist einfach ein Glaubenssatz, der für viele Menschen, die Tendenzen wie wir haben, rational logisch klingt, aber im Erleben gar nicht so einfach einzubauen ist.
Und ich finde es so spannend, dass man im Sport, das ist total logisch, da sagt man, im Sport achtet man auf Ernährung, Nährstoffe, Schlaf, Recovery-Zeiten und all das. Und jeder sagt, es ist super sinnvoll. Keiner sagt, oh, Roger Federer ist eine faule Sau, weil er jetzt irgendwie um 17 Uhr zu Hause war. Mhm. Der muss doch morgen Wimbledon spielen. Was mal, warum ist er nicht auf dem Platz oder im Kraftraum?
Nur ein paar Sprints.
Und im Business ist es so unterschiedlich. Zumindest, wenn man so denkt, wie wir beide gedacht haben.
Absolut. So, und jetzt ist etwas passiert. Du hast dich jahrelang da durchgekämpft und dann ist ein kleines Schräubchen aus der Balance geraten. Und ich würde mich freuen, wenn du da gleich ein bisschen zu berichtest. Aber vorab kann ich sagen, auch dieses Verhalten sehen wir oft, dass in einem sehr fragilen Gesamtsystem, was man gerade noch so unter Kontrolle hat, wenn ein Baustein schwächer wird oder wegbricht, das kann gesundheitliche Themen sein, das können Beziehungsthemen sein, das können finanzielle Themen sein, dann fällt das Kartenhaus in sich zusammen. Und bei dir war es ein gesundheitliches Thema.
Ja, also bei mir ist, ich muss kurz überlegen, irgendwann Anfang 2022 ein Schilddrüsenknoten diagnostiziert worden. Das ist nichts, was super selten ist. Also ich habe gerade gehört, ein Drittel aller Menschen haben Knoten in der Schilddrüse. Nur meiner war recht groß schon. Der hatte einen Durchmesser von 4 Zentimetern. Man hat den auch von außen schon gesehen und er wuchs. Mhm. Sodass es dann der Plan war zu sagen, okay, Schilddrüsen-OP. Und Arbeitszeiten optimiert, wie ich bin, habe ich gesagt, ja, das können wir jetzt nicht machen. Das machen wir am besten schön am 19. Dezember. Dann bin ich noch ein paar Tage im Krankenhaus. Und Weihnachten ist ja eh irgendwie nichts mit Arbeit. Da will auch keiner Kundenprojekte. Das heißt, das Ganze wird irgendwie über Weihnachten abgefackelt.
Bevor du weiterredest, ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben einen 4 Zentimeter großen Knubbel in der Kehle und Svantje sagt, lass uns bis Weihnachten warten. Das muss man mal sacken lassen.
Ja, also es war natürlich auch nicht lebensbedrohlich oder so, aber sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber ich habe schon so hingelegt, dass es passt. Und das ist sowas, was ich auch die ganze Zeit davor auch immer gemacht habe. So krank sein kann man dann ja im Urlaub erledigen oder wenn nichts los ist. Mhm. Und Ärzte sind ja ganz oft relativ locker, was sowas angeht, sehr technokratisch, so ja, ein Schnitt und dann wird operiert und dann holen wir das da raus und sie haben ja eh schon eine Unterfunktion und dann nehmen sie vielleicht hinterher ein bisschen mehr L-Thyroxin, aber eigentlich komplett unproblematisch. So, und das war mein Framing, mit dem ich da reingegangen bin und fairerweise muss man sagen, andere haben mir davor gesagt, ja, das ist nicht so easy. Es hat auch mal jemand zu mir gesagt, ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich das wieder ganz normal für mich darstellte. Und da war wieder ich mit meinem Muster. Dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, was dein Problem ist. Aber
schwach.
Genau. Kann ja sein, dass man, wenn man viel Zeit hat, sich da reinzusteigern. Aber ich habe gar keine 2 Jahre Zeit, mir das so hinzulegen. Und mein Arzt hat ja auch gesagt, das ist easy, das macht man in der OP und dann ist halt fertig. Und so war das dann auch erstmal. Also ich hatte die OP, man ist 2 Tage im Krankenhaus. Ich muss dazu sagen, Learning von mir, ich habe noch nie so schlecht geschlafen. Maximal 20 Minuten am Stück, weil immer einer was will. Also ich war dann froh, dass ich da rausgekommen bin erst. Und dann bin ich schon in so ein komisches Down gefallen. Und dann dachte ich, naja, das ist vielleicht, weil die Medikamente, die du während der OP kriegst, die gehen dann ja auch raus. Und es war eine 3,5-stündige OP, also die haben ganz schön gebastelt. Dann dachte ich, naja, wenn so Oxycodon oder irgendwelche Opiate, das hat ja dann schon auch seine Wirkung, wenn es rausgeht. Aber ich glaube, das war es im Nachhinein gar nicht. Und ich hatte so einen riesen Schnitt am Hals, der natürlich dann so quer genäht war und so weiter. Das sah wirklich aus, als ob man mit einem Brotmesser irgendwie versucht hätte, mir die Kehle durchzuschneiden, weil es natürlich auch noch voll verkrustet war. Und mir ging es gar nicht um die Optik, aber ich habe gemerkt, irgendwas ist komisch. Es zieht mich irgendwie runter.
Ist ja ein ganz sensibler Bereich da, gell?
Also. Ja, voll. Und es ist so, wenn du das so offensichtlich auch siehst, was du eigentlich schnell erledigen und wegdrücken wolltest. Und irgendwie sendet einem die Psyche eigentlich schon so das Signal, hier passt was nicht zusammen. Und dann, das hält mich ja noch nicht ab, dann einmal kurz Weihnachten, Silvester und was man halt so macht. Und dann dachte ich, alles klar, 6. Januar, los geht's. Und habe auch erstmal losgelegt, ganz normal. Ich habe schon so, ich finde jetzt, die erste Januarwoche ist jetzt eh nicht die tollste. Ich glaube, das können viele nachempfinden. Aber es war so ein schleichender Prozess, so bis Mitte, Ende Januar, dass ich gemerkt habe, ich freue mich auf gar nichts mehr. Also es gab keine Highlights oder so. Und auch alles, was ich beruflich gemacht habe, das habe ich mit so einer Belanglosigkeit irgendwie abgearbeitet ist, beziehungsweise ich musste mich ganz schön aufraffen, weil ja so die Begeisterung dafür fehlte. Und es war dann auch nicht eine Phase. Am Anfang denkt man ja, okay, schlechter Tag oder so, aber das zog sich eigentlich weiter und wurde halt immer tiefer, sodass ich dann so eine, keine, also ich finde, wenn man depressiv ist, dann hat man ja ganz oft zumindest noch so, dass man Sorgen und Ängste hat. Mhm. Und ich war irgendwie komplett abgestumpft. Also mir war einfach ganz viel, ganz egal, auf eine Art, wo man schon merkt, das fühlt sich auch nicht gut und richtig an. Und es war ein Gedanke, der klingt jetzt drastischer, als er sich für mich damals angefühlt hat, weil ich habe ja nicht viel gefühlt, dass ich so nach Hause gegangen bin und dann fuhr halt, bei uns fahren Autos manchmal sehr sportlich, so einen kleinen Berg runter. Und ich dachte, naja, wenn du jetzt davor gelaufen wärst, dann wäre das doof für viele Menschen und so, aber für mich wäre es ja dann auch eigentlich egal gewesen. Und das war auch nicht, dass ich mich dann erschrocken habe und gedacht habe, oh Gott, was denkst du, sondern das war so einfach was, woran ich mich erinnere, was das halt voll gut beschreibt und was für Modus ich da war. Und aber dann vor Leuten stehen zu müssen, weil mein Job ist ja ganz oft etwas zu vermitteln, eine Begeisterung rüberzubringen, auch etwas zu repräsentieren, das fiel mir schon extrem schwer, da so die Energie zusammenzukratzen. Und es war dann, dass ich irgendwann dann mal im Februar zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, kann das eigentlich sein, kann das eigentlich mit der OP zusammenhängen? Da hat er meine Werte gezogen und hat gesagt, okay, also hat mich danach angerufen und meinte, das ist auch jenseits von Gut und Böse. Also wir müssen da einfach dringend noch an den Hormondosen arbeiten. Aber das ist sehr langsam. Also dass man dann psychologisch wieder auf einen anderen Nenner kommt, das geht halt nicht so schnell, wie man sich das wünscht. Und es geht auch nicht so restlos, wie man sich das wünscht. Das heißt, ich habe mich so durchgekämpft, eigentlich in diesem Zustand von Belanglosigkeit und Erschöpfung. Also ich war unfassbar müde auch immer. Bis an so Ende März. Da war ich dann eine Woche im Lanzerhof. Und das war so das erste Mal, dass ich dachte, und auch das ist keine Werbung, dass ich das boah, ich bin wieder richtig glücklich, weil so ganz viel Druck von mir abfiel und sich mal Leute um mich gekümmert haben und ich auch ganz viele Sachen einfach weggeschoben habe und gesagt habe, das interessiert mich jetzt hier nicht, zumal mich das 3 Wochen lang nicht interessiert hat, weil wir danach auch noch 2 Wochen im Urlaub waren. Mhm. Und dann war ich halt wieder da und dann fällst du erstmal im Loch, weil du denkst, okay, shit, jetzt sind die 3 Wochen um. Und es ist ja auch innerhalb von 3 Wochen nicht gefixt. Mhm. Aber auch das war natürlich wieder meine Erwartungshaltung, dass das ja so schnell gehen soll. Und dann war es halt so ein recht mühseliger Weg, sich eigentlich auch über gute Routinen und über auch Geduld zurückzuarbeiten. Wobei ich sagen würde, ich habe mich nicht zurückgearbeitet, sondern ich habe mich woanders hingearbeitet. Das heißt, ich arbeite auch immer noch viel. Aber auf eine positive Art und Weise sind mir Dinge trotzdem nicht mehr so wichtig, weil ich halt auch weiß, wie dünn die Linie ist. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten geprägt hat zwischen ist doch alles super, mir geht's gut, noch 2 Workshops und nochmal einen Vortrag und fertig, zwischen ich will gar nicht mehr aufstehen. Mhm. Und das hat mich erschrocken, aber das war, glaube ich, auch mal ein total gutes Learning, das zu realisieren, dass das nicht so ist, wie man sich das immer vorstellt, dass man da ganz viel Zeit hat und dann auch wahnsinnig gut gegensteuern kann und solche Dinge.
Auf deine neue Art zu leben gehen wir gleich noch ein bisschen detaillierter ein, aber nochmal zu dieser Schilddrüsen-Thematik, weil auch das beschäftigt ja viele Menschen. War diese Emotionslosigkeit, von der du berichtest, am Ende ein Effekt daraus, dass du medikamentös falsch eingestellt warst? Oder was kannst du Menschen, die eine ähnliche Situation haben, da mitgeben, dass sie nicht in so ein Loch fallen müssen wie du?
Also das war definitiv ein Effekt, was ich Menschen gerne mitgeben würde, weil ja Schilddrüsen-OPs auch gar nicht mal so selten sind. Mhm. Es dauert nicht 2 Jahre. Also ich wehre mich gegen den Glaubenssatz, dass man sagt, das wird jetzt irgendwie die nächsten 2 Jahre werden fürchterlich und dann kann es dir wieder gut gehen. Aber das, was medizinisch beurteilt, auf die leichte Schulter genommen wird, sollte man vielleicht ein bisschen genauer angucken und sich auch schneller darauf vorbereiten, dass das halt nicht nach einer Woche geritzt ist und einfach weitergeht. Und das lerne ich auch dieses Jahr gerade wieder neu aus anderen Gründen. Hormone haben so eine krasse Wirkung. Ich habe auch immer gedacht, ja, Hormon, bla bla. So, wie ich auch immer dachte, ja, Schilddrüsen, bla bla. Ich erkläre mir Sachen ja auch gerne selber und habe gesagt, hier wird ein dysfunktionaler Teil eines Organs entfernt. Was soll denn das für einen Effekt haben, weil der funktioniert ja jetzt schon nicht. Und ob der Knoten draußen oder drin ist, kann ja total egal sein. Die Schilddrüse ist sehr, sehr sensibel und Hormone können im Positiven viel bewirken, aber können auch richtig viel anrichten.
Und auch das Fehlen bestimmter Hormone macht sehr, genau, sehr viel mit unserer Psyche. Das ist ja etwas, wo die Wissenschaft einfach viel, viel klarer ist heute als vor 20, 30 Jahren. Wenn man mentale Probleme hat, dann ist das häufig nicht etwas, was wir uns einbilden, sondern es lässt sich messen, so wie bei dir der Fall war. Ein Arzt, ein Experte guckt drauf und sieht, bestimmte Level sind nicht richtig. Dopamin, Serotonin, viele andere Dinge. Deshalb, wenn Menschen hier zuhören und sagen, ich fühle mich nicht so positiv, das heißt nicht, dass man immer nur lachen muss, aber wenn man wirklich entweder so eine Emotionslosigkeit, von der du berichtest, oder sehr stark negative Emotionen hat, dann lohnt es sich, dass ein Experte, und da sind wir noch nicht bei Psychotherapie oder sowas, das können Folgeschritte sein, aber erstmal eine Bestandsaufnahme, um zu gucken, funktioniert mein Hormonhaushalt, wie sind meine Default-Werte, weil das kann ein erster Ansatzpunkt für Hilfe sein. Würdest du es unterstreichen?
Das würde ich unterstreichen und ich bin auch, das ist, das klingt jetzt komisch, aber ich bin auch ganz froh, dass damals nicht mein erster Weg zum Therapeuten war. Weil ich glaube, mit dem, was ich dem erzählt hätte, hätte der auch arbeiten können. Er hätte wahrscheinlich gesagt, alles klar, Langzeittherapie, die nächsten 2 Jahre brauchen Sie sich dienstags um 8.30 Uhr nichts vornehmen. Aber die Ursache war einfach woanders. Und ich finde das sehr gut und sehr wichtig, dass es psychotherapeutische Hilfe gibt und die ist auch, ich sag mal, in ganz vielen Fällen genau richtig. Aber ich würde auch immer auch das Körperliche mitschauen und sogar auch begleitend und ergänzend.
Weil es auch immer Folgeeffekte hat. Probleme, die in der Psyche angefangen haben, können sich auf die physiologischen Prozesse auswirken und umgekehrt auch. So, und das Ganze, ich sage jetzt einen Satz, den darf man auch nicht aus dem Kontext nehmen, aber ich erlebe immer wieder, und du bist wieder ein lebendes Beispiel, dass wenn Menschen wirklich mal in einen Burnout, in eine Krise, ich sag's mal untechnisch, vor die Wand fahren, dann ist das häufig ein Geschenk für diese Menschen, weil es der letzte Auslöser war, um ihr Leben zu verändern. Ich finde, das echte Drama ist, wenn Menschen über Jahre und Jahrzehnte sich immer so an der Grenze durchhangeln, aber nie in eine Veränderung reinkommen. Und wir werden gleich darüber sprechen, was das für dein Leben, für deine Routinen, für deinen Alltag entsprechend bewirkt hat. Es gibt ein Zitat von dir von vor 2 Jahren und da würde mich interessieren, ob du das heute noch so sagen würdest und wenn nein, wie du es vielleicht anders sagen würdest. Es geht wie folgt, auf LinkedIn gefunden. Ja, ich bin ein Workaholic und arbeite 60 Stunden, auch am Wochenende und ich bin es gerne. Die Aussage noch, die unterstütze ich vom Grundsatz her, also das Statement war, dass viele Menschen dich dafür kritisieren, dass du gerne arbeitest, viel arbeitest. Also Menschen haben ja immer eine Meinung, wenn man vom Standard abweicht. Und das war so die unterschwellige Botschaft, lasst mich doch machen, ich lasse euch auch machen. Und trotzdem scheint sowas natürlich heraus, so ein Statement. Und wie ist deine Perspektive heute auf diese Diskussion?
Ich finde es schön, dass du das rausgesucht hast. Und ich würde das ist Bestandteil des Selbstbetrugs gewesen, den ich jahrelang gemacht habe. Also ich war 10 Jahre lang bestimmt locker, gut darin, genau das anderen Menschen zu vermitteln, sodass die sich keine Sorgen um mich machen oder dass die mich in Ruhe lassen. Und das ist so, ich glaube, es ist wie so ein funktionierender Alkoholiker, der ja auch anderen total gut vermittelt, nein, das ist alles cool, ich muss jetzt nur noch dieses Projekt machen. Oder das ist wichtig, da haben wir eine riesen Opportunity, aber ich passe schon auf mich auf. Und ich habe überlegt, warum mein Umfeld mir das abgekauft hat. Und ich glaube, es liegt halt daran, dass sie einerseits natürlich irgendwann auch müde werden, es zu erwähnen. Das ist natürlich insbesondere in der Partnerschaft ein Thema gewesen. Aber auch, weil man ja das auch ganz gerne hören will. Also dann sagt man, okay, Svante hat gesagt, alles ist gut. Ich stand da ja auch in vollster Überzeugung. Aber habe selber nicht realisiert, was mich das gekostet hat. Und im Nachhinein war das natürlich total kritisch. Also ich erinnere mich an einen Moment, wo ich von der Gruppe stand. Ich hatte Sehstörungen, ich hatte Tinnitus, mir war schwindelig, ich hatte Magenschmerzen, ich hatte Kopfschmerzen und ich habe ein Seminar gemacht, das Top-Bewertungen gekriegt hat.
Und Leute, eins dieser Kriterien wird schon ausreichen als Red Flag und du sagst jetzt alle gleich abgehakt.
Ja, und ich habe mich dafür gefeiert, irgendwie in meinem Leistungsverständnis, dass ich gesagt habe, guck mal, das kriege ich ja hin mit all diesen Dingen. Und das war für mich so, es war nicht angenehm, das waren jetzt irgendwie nicht die besten 2 Tage meines Lebens, aber ich habe es durchgezogen, ich habe alles gegeben, es ist nicht aufgefallen. So, ich habe trotzdem abgeliefert. Das war für mich was, wo ich irgendwie auch stolz drauf war. Ja. Und dann gab es so einen Moment, der hatte gar nicht so einen speziellen Auslöser, aber der fiel so in die Phase auf, wo ich gedacht habe, das ist ja schön, dass der Körper das alles mitmacht. Aber es gibt ja gar keine Garantie, dass ich das jetzt unendlich wiederholen lässt. Vielleicht ist es auch irgendwie das vorletzte Mal gewesen, dass er das mitmacht. Mhm. Also, dass man die Regenerationsfähigkeit des Körpers, auch wenn man ihn so missbraucht, weise einsetzt. Es gibt Momente, da muss man das vielleicht einfach mal machen, gerade in der Beratung. Wenn irgendwie 30 Leute angereist sind und so weiter, dann hast du nicht so viele Opportunities zu sagen, ach, heute ist mir mal nicht so danach. Mhm. Aber dann muss man irgendwas wieder zurückgeben und man muss es auch als eine Ausnahme sehen und nicht als, guck mal, wie ich hier noch gute Seminare abliefern kann.
Ich probiere jetzt so ein bisschen auch nicht nur die Gesprächspartner, sondern Beobachter-Zuhörer-Rolle zu haben. Und ich glaube, wir werden jetzt einen Teil der Leute verlieren, weil die sagen, die zwei haben eine absolute Meise, eine Vollmeise. Und andere werden sagen, die sprechen mir aus der Seele. Und du sprichst mir gerade auch aus der Seele. Ich bin viel besser geworden, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Aber ich hatte Phasen, manche wissen das, wo ich bewusst entschieden hatte, meinen Schlaf auf 2 Stunden zu reduzieren. Und der Treiber war genau der gleiche. Ich habe mich wirklich gefühlt, als wäre ich stärker als andere. Und das wollte ich mir auch beweisen. Das hatte einen Selbstzweck, dass man sich einfach diese Härte demonstriert und stolz drauf ist. Und auch die mahnenden Worte aus dem Umfeld, die haben für mich Sinn gemacht, weil ich sagte, ja, die sind aus dem anderen Holz geschnitzt. Ist ja klar, dass die sich Sorgen machen. Und insgeheim fand ich es auch noch geil, dass ihnen auffällt, wie hart ich zu mir bin.
Ja, und das erinnert mich an ich glaube, sowas wird viel früher angelegt, als wir denken. Weil das erinnert mich an die Zeit meines Studiums, in der ich total essgestört war. Und ich habe irgendwie, glaube ich, mein niedrigstes Gewicht war knapp über 40 Kilo. Und wenn Leute gesagt haben, du bist zu dünn, dann habe ich gesagt, ja, vielen Dank. Ich krieg's hin. Wenn ihr essen müsst, dann ist es ja eure Entscheidung. Und das war Gott sei Dank auch ohne Klinik und so weiter ein Weg daraus, der über gesunden Menschenverstand dann irgendwann doch funktioniert hat und darüber, dass ich dann irgendwann mit meinem Partner zusammengezogen bin und da nicht so absurd essen konnte, wie ich es eigentlich gewohnt war und dann auch gemerkt habe, das gibt mir mehr Kraft und Energie und so wichtig ist das nicht. Aber dieses negative Feedback befeuert einen noch und dieses an die Grenze gehen, das haben, glaube ich, Menschen, die das in ihrem Leben an verschiedenen Stellen, also die das haben, haben das in ihrem Leben an verschiedenen Stellen, glaube ich, schon erlebt.
Absolut, kann ich.
Ich meine, du hast es ja auch im Sport gehabt.
Absolut, und ich weiß nicht, ob ich das, ich teile es jetzt einfach, auch wenn Menschen mich dafür beschimpfen werden, weil ich andere gefährdet habe, aber ich kann mich an eine Situation erinnern, ich war 18, 19, gerade einen Führerschein gehabt und war auf dem Weg zum Tennisturnier. Und es war eine dunkle Landstraße, kein Verkehr, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, war weit und breit kein Verkehr. Und ich habe das Licht ausgemacht und gezählt, bis wie weit ich komme, in Dunkelheit zu fahren. Es war genau dieses Grenzen erkunden, was ich durch mein Leben an verschiedenen Stellen zieht, aber das war ein Hebel, wahrscheinlich hormonell bedingt, Adrenalin, Dopamin, was auch immer in dem Fall. Aber das habe ich nicht nur einmal gemacht, sondern danach kann man süchtig werden. Ich habe es nicht Dutzende Male gemacht, aber es war auch deshalb, ich wusste nicht, dass du auch mit Essen ein Thema hattest, aber ich glaube, die Treiber sind ähnliche, dass man sich beweist, Grenzen überschreiten zu können und daraus den berühmten Kick rauszieht.
Man hat so ein ganz eigenes Wertesystem, was zählt. Ja. Also alles, was andere Leute gut fanden, ich war sehr gut im Studium und es ist alles sehr gut gelaufen und sowas, das hat mir gar nichts bedeutet. Aber was die Waage angezeigt hat, das war so gefühlt, das habe ich geschafft. Und das ist, ich finde das spannend und wir haben ja auch schon mal darüber geredet, ich glaube, da ist Selbstwert einfach oder fehlender Selbstwert ein Riesentreiber, der dahinter steht.
Absolut. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Du hast vorhin die Analogie zu Alkoholkonsum und Alkoholismus gezogen. Es gibt ja diesen Begriff Workaholic. Mhm. Ich bezeichne mich immer so schön als trockenen Workaholic, weil ich habe mir ein System gebaut, wozu mein Job gehört, als Recovery Coach. Ich kann nicht völlig übernächtigt auf eine Bühne gehen und Menschen über Energiemanagement. Möchte ich auch nicht mehr, aber ich habe einen Treiber in mir, der mich auch immer wieder ausbrechen lässt, wenn ich nicht aufpasse. Und wie ist das bei dir? Besteht die Gefahr, in alte Muster zurückzufallen, oder sagst du, bei dir ist der Groschen jetzt gefallen und
das wäre schön.
Du bist stabil?
Also ich habe Routinen, die Zeit kosten. Da können wir sehr gerne gleich einmal drüber sprechen, ja, damit die Leute, denen es so ähnlich geht, vielleicht irgendwas daraus ziehen können, ja, was dem was bringt auch. Und die helfen mir schon mal, dass ich nicht 12 Stunden im Büro bin, und weil danach und davor habe ich auch was zu erledigen, was mich aufrechterhält. Mhm. Und ansonsten ist es aber trotzdem ein Balanceakt, weil man immer aufpassen muss, nicht ins alte Muster zu fallen, weil der trockene Alkoholiker, bei dem ist es ja eine 1- oder 0-Sache. Das heißt, der ist ja nicht dauernd irgendwo unterwegs und trinkt mal ein Bier, mhm, und muss dann gucken, dass er eben nicht wieder übertreibt. Wenn man süchtig ist nach Arbeit und einfach im Berufsleben steht, dann muss man ja immer gucken, dass man den Umgang damit, dass der sich nicht wieder verschiebt.
Man muss die Dosierung kontrollieren können.
Genau, genau. Mhm. Und was mir am Anfang geholfen hat, war wirklich so ganz hart verhaltenstherapeutische Maßnahmen. Ich glaube, die würden es auch so machen, dass die sagen, okay, am Anfang um 16 Uhr wird der Laptop zugeklappt. Mhm. Und alles in mir hat geschrien, ja, ist doch voll Bullshit. Ich kann doch noch voll und mir geht's doch noch voll gut und ich habe doch auch voll Bock da drauf, was ich jetzt nicht mache. Mhm. Und das war aber total wichtig, um dieses fehlende Gefühl dafür, dass man auch aufhören kann zu arbeiten, selbst wenn noch was möglich wäre, um das aufzubauen ein Stück weit. Weil das hatte ich ja nicht und das hat für mich auch einfach so keinen Sinn gemacht. Mhm. Und das fand ich total hilfreich, und jetzt arbeite ich natürlich schon auch mal bis 18 Uhr, aber ich merke so ab 18 Uhr, wenn es dann bis 18:30 geht, dann kriege ich schon schlechte Laune, weil ich merke so, das willst du doch überhaupt nicht mehr machen. Mhm. Und natürlich gibt es dann auch Dinge wie gestern, dann bin ich an einem Sonntag angereist, weil ich mit jemandem noch an einem Thema arbeiten wollte, und das war auch gut, aber man muss halt aufpassen, dass man dann nicht wieder anfängt, es für normal zu halten, doch Samstag, Sonntag zu arbeiten. Ja. Also ist eine spannende Reise. Aber ich finde, das Schöne ist, und das war für mich immer so mahnend, ich möchte es gerne noch so lange machen, solange die Freizeit, die ich dadurch habe, auch Qualität beinhaltet. Weil, das weißt du ja auch aus deinem Burnout, wenn man es überzogen hat und der Körper den Notausknopf drückt, dann hast du ja auch einfach keinen Spaß. Ich meine, dann passiert ja in den Wochen, in denen man zu Hause sitzt, jetzt nicht das, was man sonst gerne in freien Wochen gemacht hätte. Und ja, das war für mich immer so ein Treiber.
Absolut. Und das, was du gerade gesagt hast, wir sprechen gleich, das haben wir schon dreimal angekündigt, gleich machen wir es auch, aber über feste Routinen und Regeln. Aber ich darf ja auch Menschen begleiten, ihre Veränderungen zu machen, und muss mich aber selber auch immer managen. Und ich habe jetzt in den letzten Monaten, wir haben jetzt ein 9 Monate altes Kind, habe ich eine ganz spannende Beobachtung gemacht wie folgt. Und zwar, ich hatte auch immer die Regel, eine gewisse Uhrzeit aufzuhören zu arbeiten. Das war meistens so 19 Uhr, war so ein Zielpunkt. So, jetzt, ich bin viel im Homeoffice, habe ich aber die Möglichkeit, tagsüber meinen Sohn zu erleben, wenn er wach ist, was ich auch möchte. Und jetzt ist mein Deal, ja, dann hänge ich es halt abends dran. So, mhm, das heißt, diese 19 Uhr, die mal wirklich eine heilige Kuh waren, die haben jetzt eine sehr gute Begründung, sie auch mal aufzuweichen, weil wenn ich tagsüber 2-3 Stunden mit meinem Sohn verbringe, dann mache ich es eben abends. Was aber teilweise passiert, und das ist bei mir eine gelbe Ampel, auf die ich achten muss, ist, dass ich dann nicht bis 9 arbeite, sondern wenn man schon mal dabei ist, wenn das Kind im Bett ist, meine Frau vielleicht auch, man hat ja nichts mehr zu tun, dann kann man auch mal bis 12:01 wieder durchziehen, und es fühlt sich nach wie vor schön an für mich. Also ich bin dann über mich erschrocken, ich sage morgens zu meiner Frau, hier wurde wieder länger, und sie sagt mir dann Vorsicht, und ich weiß das auch, aber wenn ich ehrlich bin, ist dieser Treiber, der mir sagt, wer bis 12:01 arbeitet, der ist so richtig committed, der ist irgendwie tough, das ist noch in mir drin. Und ja, man obwohl denkt ich halt, meinen geil, Klient, ist, sorry, wenn ich sage, obwohl ich meinen KlientInnen das Gegenteil predige, obwohl ich auch rational zu 100% das ablehne, wenn ich ehrlich bin, ist es noch in mir und es wird auch immer so sein, ist Teil meines Charakters, was neuronal verankert ist. Meine Aufgabe ist es eben zu, also ehrlich zu mir zu sein und mir Systeme zu schaffen, dass ich damit eben verantwortungsvoll umgehen kann.
Oh gut. Und es ist ein Weg von, ach geil, dass ich das alles gestern noch geschafft habe, zu, okay, was habe ich da denn gemacht?
Ja, absolut. Und du bist ja auch Expertin in Selbstmanagement, Selbstorganisation und ein Weg, wie ich mich mental noch mehr belohnen kann, ist, dass ich mich immer mehr dafür schätze und achte, wenn ich in kürzerer Zeit die gleiche Qualität hinbekomme. Also dass nicht lange Arbeiten der Selbstzweck ist, sondern eine gegebene Qualität in kurzer Zeit, dass ich also noch fokussierter werde, noch mental klarer werde. Das ist etwas, was mir hilft, diesen Switch auch hinzubekommen.
Ich finde, da ist auch so ein spannendes Detail, dass das letzte Jahr, wo ich ja auch vier Sachen dann nicht gemacht habe, weniger gemacht habe, um 16 Uhr phasenweise Feierabend machen musste, hat sich ja nicht nach Wollen angefühlt, trotzdem unser erfolgreichstes Geschäftsjahr bisher war. Also auch da, in mir ist immer noch der Glaubenssatz, dass ich denke, naja, vielleicht wäre noch mehr möglich gewesen, aber das ist halt Unsinn, weil man natürlich auch dann viel besser priorisieren lernt, viel mehr Nein sagt und solche Dinge. Und man immer denkt, man wäre super effizient und würde sowieso schon super gut priorisieren, wenn man das dann wirklich mal muss, weil Arbeit oder Arbeitszeit keine endlose Ressource mehr ist, dann weiß man eigentlich erst, was Priorisieren bedeutet und auch mit welchem Wert das entfaltet.
Absolut. Lass uns mal über das Thema mentale Gesundheit, was jetzt schon implizit gesprochen wird, aber ein bisschen auf einer Metaebene diskutieren. Ist ja etwas, was in der Leadership-Diskussion, in der New Work-Diskussion sehr thematisiert wird, was eine gute Entwicklung ist. Woran merkst du denn heute persönlich, wie stark oder schwach du mental bist? Was sind bei dir so deine Ampellogik oder deine Sensorik?
Ja, da brauche ich jetzt eigentlich nur in den März zurückzugehen. Ich erzähle auch gleich warum, weil da sind alle Ampeln wieder auf Gelb und Rot gegangen.
Okay.
Also woran ich es merke, ist, dass ich...
Kurz, wir zeichnen im Mai auf, also vor gut 8 bis 10 Wochen.
Ja, gut, dass du es sagst. Woran ich es merke, ist, dass ich mich schnell genervt und überfordert fühle, wenn irgendeiner eine triviale Frage stellt und zwar nicht... im Sinne von, das kriege ich jetzt intellektuell nicht hin oder so, sondern dass ich denke, oh Gott, die sollen mich irgendwie alle in Ruhe lassen. Dass ich dann auch so mir mehr Sorgen mache oder auch so eine Art von Ängsten oder teilweise auch Richtung Zwangsgedanken entwickle und mir immer irgendwas Negatives dann permanent vorstelle und denke, oh Gott, wie schrecklich wäre das.
Diese englische Anxiety, also nicht die Fear, sondern Anxiety.
Ja, aber das kommt so schleichend rein. Also das häuft sich dann auf einmal immer wieder. Und dass ich einfach auch eine kurze Lunte habe. Also dass es immer nur Eskalationsstufe 0 oder 3000 gibt. Und entweder ist mir egal oder ich reg mich richtig auf, wenn irgendwas schief geht. Und das sind oder das Gefühl habe, mich immer neu strukturieren zu müssen. Also so das, was ich in dem Selbstmanagement mache, was ja auch voll viel Sinn macht. Aber dass ich merke, ich mache das zu doll und ich will immer über Planung alles unter Kontrolle kriegen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann es erst dann loslassen, wenn es für mich unter Kontrolle gebracht wird. Und dann verwende ich auf einmal doppelt oder dreimal so viel Zeit dafür. Und das sind so die Symptome, die ich dann habe und die hatte ich auch im März, weil ich da das nächste hormonelle Geschenk bekommen habe, an dem ich lernen darf.
Okay.
Wenn man 45 Jahre lang Hormone ignoriert, vielleicht ist es dann einfach an der Zeit. Und zwar, und das ist auch ein Thema, was sehr tabuisiert wird und glaube ich auch von vielen Frauen schambehaftet ist und mir geht es da gar nicht so anders, aber ich komme jetzt in die Prämenopause und die kann auch irgendwie 5 Jahre vor der echten Menopause passieren, aber der Hormonhaushalt stellt sich halt um. Der hat sich bei mir massiv umgestellt. Das habe ich gemerkt. Ich habe irgendwie gedacht, okay, habe ich einen Burnout, habe ich eine Depression, weil so ganz viel zusammenkam, aber dieses Mal auch eher so mit dem negativen Einschlag und dem Sorgeneinschlag. Und da haben wir dann an der Schilddrüse erstmal an dem Hormondosis reguliert, also sie verändert. Das hat es schlimmer gemacht. Und dann sind eben einfach diese weiblichen Hormone mal angeguckt worden. Und das ist jetzt so eine Reise, die ich fast hinter mir habe, würde ich sagen, erfolgreich, bis auf Weiteres. Aber es war so der zweite Incident, wo ich gemerkt habe, ach krass, du bist jetzt auch nicht immer raus damit, nur weil du einmal das mit der Schilddrüse so toll hingekriegt hast. Mhm. Aber irgendwie mag ich das, weil ich mag daran, dass man aufmerksam bleibt, dass man sich nicht zu sicher fühlt. Und ich glaube auch, dass da einfach voll das Potenzial ist, sich mit sich auseinanderzusetzen und zu gucken, was passiert. Mhm.
Ich glaube, da jetzt tiefer einzusteigen wird die heutige Episode.
Da bin ich auch nicht
sprengen.
Die Experte für.
Ja, aber wir können ja mal vielleicht so in 1-2 Jahren, wenn du auch da noch mehr Erfahrung gesammelt hast, gar nicht als Experte, aber zumindest als Erfahrungsbericht nochmal drüber sprechen. Jetzt lass uns mal unabhängig von so einer Delle, einer kleinen jetzt, wie im März beschrieben, mal tiefer einsteigen, wie du dein Leben grundsätzlich geändert hast. Wir haben jetzt schon gehört, dass du eine feste Deadline für das Ende des Arbeitstages definiert hast, was ein großer Schritt ist für jemanden wie dich. Für andere klingt das ganz normal, teilweise tariflich organisiert, aber für manche Menschen, und ich kann das gut nachvollziehen, ist das ein großer Schritt. Was waren weitere Elemente, die du eingebaut hast, um deine körperliche und mentale Gesundheit jetzt auf sichere Beine zu stellen?
Also, ich nehme ziemlich viele Supplements. Damit habe ich angefangen, als ich im Lanzerhof war. Dann gucken die ja immer, nehmen dir eine Blutprobe und sagen, okay, davon. Und man denkt am Anfang, das ist absurd. Ich kann mir jetzt nicht irgendwie 10 Kapseln von irgendwas reinhauen. Aber ich denke dann auch, okay, es schadet ja auch nicht. Also mache ich das. Und das habe ich für mich eigentlich ganz gut ausgebaut und danach eben auch weiter angucken lassen mit Bluttests, mit Gesprächen mit meinem Arzt, Gesprächen mit meiner Apothekerin. Und fühle mich da irgendwie schon immer so ganz gut aufgestellt, was auch im Bereich der Schilddrüse total hilft, weil es gibt so ein paar Dinge wie Zink, Selen, Ashwagandha und so weiter, die da sehr hilfreich sind. Mhm. Und das ist ja so ein Ritual, oder das wird sich mal als Ritual bezeichnen, das ist etwas, das man leicht nebenher machen kann.
Wichtiger Hinweis hier, es steht auch in den Shownotes, aber es ist natürlich keine ärztliche Beratung, die
auf
wir hier
Fall
machen,
nicht.
Sondern Swantje berichtet, wie sie es handhabt und mehr auch nicht. Aber es zeigt, wenn man Defizienzen, wenn man Mangelerscheinungen hat, die vom Arzt nachgewiesen sind, dann lohnt es sich da auch gegenzusteuern.
Genau. Und das wird ja auch zweischneidig gesehen. Ich kenne auch Ärzte, die sagen, das ist totaler Unsinn. Mhm. Für mich ist es etwas, das ich mit wenig Effort einfach machen kann. Mhm. Was mehr Effort macht, ist tatsächlich die Sportroutine, aber die ist auch für mich super entscheidend. Also ich mache wirklich jeden Tag Sport. Nicht immer so krass, also ich bin jetzt nicht irgendwie 1 Stunde mit Gewichten am Machen an jedem Tag, sondern es ist immer eine Mischung zwischen Ausdauer und Kraft. Mhm. Und es zählt auch, wenn es an einem Tag auch mal nur 10 Minuten sind. Also auch da muss man ja aufpassen, dass man dann nicht wieder in so ein falsch verstandenes Leistungsdenken reinkommt. Das heißt, auch 10 Minuten sind mal in Ordnung. Aber ich merke, dass diese Routine mir unheimlich viel bringt. Deshalb will ich sie nicht durchbrechen, weil ich es halt nicht hinterfrage, ob ich es mache oder nicht mache. Und das finde ich einen Riesenwert. Und da habe ich für mich festgestellt, das hätte ich auch schon vor Jahren feststellen können, morgens. Mhm. Ich habe immer gedacht, ich mache das abends nach der Arbeit. Jetzt haben wir über meine Arbeitszeiten geredet. Da gab es dann immer genug Grund, dann auch nichts mehr zu machen. Vor allen Dingen, wenn man bis zur Erschöpfung arbeitet. Ja. Wie willst du dann noch Sport machen? Und mein Zeitfenster ist halt einfach morgens. Und damit habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil ich habe vorher lange im Bett dann irgendwie Social Media durchgescrollt und ach, was ist auf LinkedIn los? Oh, wer hat denn da irgendwie Müll auf Instagram gepostet? Wie man halt so durchscrollt.
Mhm. Ein schönes Priming für den Tag.
Genau. Dann noch die Tagesschau-App einmal durchgucken. Und das ist ja keine Zeit, wo man hätte gesagt, gut investiert. Mhm. Und die habe ich halt da rausgenommen und da habe ich meine Sportgewohnheit drauf aufgebaut. Und das ist dann morgens schon erledigt. Manchmal mache ich abends noch eine schnelle Runde, aber das ist eher die Ausnahme, wenn ich viel gesessen habe.
Bevor du zum dritten Element kommst, möchte ich das kurz kommentieren, weil du das jetzt so ein bisschen nebenher gesagt hast. 10 Minuten zählen auch.
Ja.
So. Aber es ist wahnsinnig wichtig für die Konsistenz, für die dauerhaften Routinen, dass wir die Hürde nicht extrem hochsetzen.
Ja.
Wenn du sagst, okay, wenn ich nicht mal mindestens 45 Minuten Vollgas gebe, dann lasse ich es gleich.
Ja.
Das ist der Grund, warum Menschen aus ihren Routinen wieder abbrechen, zu Neujahrsvorsätzen oder anderen, weil die Erwartungshaltung zu hoch ist. Es geht nicht immer um die Effizienz der einzelnen Trainingseinheit, sondern es geht darum, dass die neuronale Verschaltung, ich stehe auf, ich bewege meinen Körper, dass die stabiler wird und die wird mit 5 5 Minuten stabil, die wird auch mit einer Minute stabil. Menschen, die diesen Podcast häufiger hören, wissen schon zur Genüge, dass ich jeden Tag eine Liegestütze mache. Jeden Tag. Egal, ob ich krank bin, egal, ob ich reise, egal was. Manchmal sind es 30, manchmal 50, manchmal 100 oder mehr. Aber nie null. Das führt dazu, dass ich jeden Tag auf die Knie gehe, meine Hände auflege und einmal pumpe. So, und das führt dazu, dass diese Anfangsbarriere minimal niedrig ist. Du beschäftigst dich ja auch viel mit Habits und Microhabits, was da der Fachbegriff ist. Ist so ein starkes Element, um nicht nur zu starten, sondern auch am Ball zu bleiben. Ja. Und wenn du für dich sagst, 10 Minuten zählt, dann senkst du die Hürde für dich, dass du selbst, wenn du dich nicht 100% danach fühlst, es trotzdem tust und am Ball bleibst.
Das finde ich total cool, dass du das jetzt nochmal so rausgearbeitet hast, weil das ist auch meine Intention. Ich durfte auch irgendwann mal 2 Wochen keinen Sport machen, weil das kennt jeder, wenn ein Leberfleck rausgeschnitten wird, dann soll man da ja erstmal ruhig bleiben. Dann habe ich halt so einen Stretch gemacht, den ich machen konnte oder irgendwas, um einfach trotzdem zu sagen, du bist aber morgens um 6 auf der Matte, selbst wenn du hinterher nicht irgendwie, wer weiß was, verbrannt oder geschafft hast oder sowas.
Ja. Und hier auch da, dass das nicht eine falsche Konnotation kriegt. Hier geht es nicht um Selbstoptimierung, um hier wieder diesen falschen Ehrgeiz, sondern es geht darum, dass man seinem Körper ein Mindestmaß dessen gibt, was er braucht, um gut zu funktionieren, um glücklich zu sein. Es gibt eine sehr spannende Neurowissenschaftlerin, die sich damit beschäftigt, wie die Wechselwirkung zwischen Gehirngesundheit und Bewegung sind. Und sie hat so ein schönes Zitat, sie heißt Wendy Suzuki, und sie sagt, every sweat counts. Weil wenn wir uns bewegen, gerade wenn wir joggen, wird sogenanntes BDNF ausgeschüttet, Brain-Derived Neurotrophic Factor, also es ist ein Wachstumsmolekül, was die Generation neuer Neuronen, neuer Nervenzellen stimuliert. Sondern das passiert, wenn wir uns bewegen. Also da geht es nicht um Abnehmen, nicht um sportliche Leistung, nicht um Marathonläufer werden, sondern den Körper so pflegen, wofür er gemacht ist. Und er ist eben nicht für 18 Stunden am Schreibtisch sitzen und danach ins Bett legen gemacht.
Ja. Und ich würde sagen, ich mache das zu 50% mindestens für meinen Kopf und für meine psychische Stabilität.
Ja.
Weil das nimmt dir dann auch keiner mehr an dem Tag. Und selbst wenn man, sogar die 10 Minuten können manchmal mehr bedeuten, weil man sagt, da musste ich mich jetzt aber mehr für aufraffen, als, keine Ahnung, vorgestern für eine Dreiviertelstunde.
Absolut. Okay, das war das zweite Element. Was?
Das dritte, also das wird jetzt hier nicht so sein, dass die Leute sagen, ich habe es noch nie gehört. Mhm. Aber man muss es halt machen. Das dritte ist ganz viel Ernährung. Mhm. Also ich bin...
Was waren so deine Hauptumstellungen?
Super wenig verarbeitete Lebensmittel, eigentlich fast gar nicht. Dann sehr eher basisch. Also, dass ich viel Gemüse und so weiter, jetzt mache ich wegen des Sports schon auch wieder mehr Proteine, was ich auch eine ganze Zeit lang nicht gemacht habe. Dann kein Zucker, was viel härter klingt, als es eigentlich ist. Also, wenn irgendwo mal Zucker drin ist, was aber selten passiert, weil ich ja wenig Verarbeitetes esse, dann geht es mir nicht darum, aber einfach nicht, keine Süßigkeiten, keine Schokolade und so weiter. Das kann man sich in einer Woche Entzug ganz gut abgewöhnen. Kein Koffein und auch kein Alkohol. Und ich weiß, ein paar werden mich jetzt bemitleiden.
Die hat doch keinen Spaß mehr im Leben.
Aber man ruft sich so rein und deshalb brauche ich auch die Zeit, weil ich voll viel Meal Prep mache. Also Essen abends koche, dass ich auch am nächsten Tag mitnehmen kann oder auch tagelang oder ich friere was ein. Und das ist so eine ganz andere Komponente, weil man halt auch wieder was macht. Mhm. Weil wir sind ja doch eher so Theorie- und Sprecharbeiter und dann ist es ganz schön, mal
mit
auch
den
mal
Händen
wieder
zu
was
machen, Essen zu fühlen.
Zu denken, cool, das habe ich gemacht oder manchmal auch, okay, das ist jetzt nicht so dolle geworden, aber wir müssen das jetzt heute Abend trotzdem essen. Aber das ist mal wieder so eine andere, befeuert einen irgendwie auch nochmal anders.
Und auch das möchte ich einordnen, wenn Menschen sagen, das ist mir zu krass. Es gibt nicht 0 oder 1 zwischen, ich esse nur ungesund und ich ziehe das jetzt so durch wie du mit deiner Disziplin, deinem Ehrgeiz, gibt es ein Kontinuum. Und das heißt, man muss nicht entweder alles auf alles verzichten oder auf gar nichts. Und sich da eine Position zu finden, wo noch genug Genuss im Leben ist, man aber seinen Körper und damit seine Seele etwas besser behandelt, ist, glaube ich, etwas, was vielen Menschen helfen kann.
Im Grunde kann man ja sagen, das Motiv der Leistungsorientierung, also sich darüber zu definieren, Dinge zu schaffen, die andere nicht schaffen, wobei es mir jetzt gar nicht um andere geht, aber Dinge zu schaffen, die halt schwierig sind, das ist ja immer noch geblieben und ich glaube, das wird mich auch immer noch begleiten. Die Option, die ich habe, ist, dass ich es auf Lebensbereiche umlenke, die einfach nachweislich gut für mich sind. Und dass ich aber auch gucke, wie mit den 10 Minuten, dass die immer 10 Minuten bleiben und nicht auf einmal, nur weil ich einmal 1,5 Stunden gemacht habe, dass ich sage, okay, jetzt ist 45 das Minimum. Aber ich glaube, das ist auch eine praktische Entsprechung davon, damit zu arbeiten. Wo kann ich es hinlenken, wo es mir wenigstens gut tut und nicht zu viel von dem ist, was mir schlecht tut.
Absolut. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das waren signifikante Änderungen im Vergleich zu früher?
Also wir hatten Bewegung, wir hatten erst Schlaf. Aber da bist du ja der Experte und wir kennen uns jetzt ja auch schon viele Jahre. Ja. Aber ich habe am Ende nicht mal umgesetzt, was ich von dir gehört habe. Und zwar nicht so Cherry-Picking-mäßig, sondern viel systematischer. Mhm. Da haben deine HörerInnen jetzt natürlich schon super viel drüber gehört. Aber ich merke so doll den Unterschied, weil man auch, glaube ich, durch diese Reise viel sensitiver ist mit sich selbst. Mhm. Ich habe ja früher auch wahnsinnig viel weggedrückt. Wir haben ja noch gar nicht über die Medikamente geredet, die ich immer irgendwie alle dabei hatte für jede Art von Schmerzen, für irgendwie Magenprobleme, für nicht schlafen können und so. Das heißt, den Teil, den wir jetzt über den wir viel geredet haben, da habe ich ja ganz viel weggedrückt und auf einmal merkt man ja, was macht es eigentlich mit mir, wenn ich irgendwie schlechter schlafe und welchen Impact hat das? Mhm. Und das ist ja einfach eine unfassbar große Ressource.
Mhm. Wenn du jetzt mal zusammenfasst, drauf guckst und sagst, so wie ich das jetzt beurteilen kann, ist es dir sehr gut gelungen, aus dem zu lernen, was du geschafft oder was dir widerfahren ist und hast daraus bist stärker zurückgekommen. Du bist heute auf einem höheren Energielevel, Zufriedenheitslevel. Was muss aus deiner Sicht zusammenkommen, dass man eben sich durch so Krisen nicht unterkriegen lässt und eben liegen bleibt, sondern dass man daraus wirklich seine Lehren zieht und auf einem stärkeren Level zurückkommt?
Ich weiß gar nicht, ob das Level, also ob ich mehr Energie habe als früher. Mhm. Das würde ich gar nicht unbedingt sagen, aber eine bessere.
Mhm. Erklär das.
Und ich glaube, was zusammenkommt, ist, dass man, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Ich glaube, das ist sowas, was in dir sagt, damit finde ich mich jetzt aber nicht ab. Und dass man irgendwo ein loses Ende aufnimmt und das kann ja bei jedem individuell unterschiedlich sein und sagt, ach guck mal, das bringt mir ja schon mal was. Und dass man da damit weitermacht, also auch gar nicht übertreibt und sagt, das muss jetzt immer perfekt sein, aber dass man so den Glauben nicht verliert, dass man da aber wieder rauskommt und sich aber auch am Ende natürlich auch ein gutes Team an Ratgebern, und Team klingt jetzt zu dick, aber dass man weiß, okay, dann mache ich eben bei dem Arzt einen Termin, dann gehe ich eben dahin, dann informiere ich mich eben, wie ich besser schlafe, dann gucke ich eben, welche Sportprogramme für mich sinnvoll sein können. Ich war auch nochmal eine Woche und habe so eine Meierkur gemacht, wo ich komplett diesen Entzug eben hatte von Koffein, Alkohol, Zucker und all dem. Habe ich gleich in der ersten Januarwoche dieses Jahr gemacht. Das hat sich also gelohnt nochmal. Und da musste ich dann, das war viel einfacher, als da jetzt so selber immer durchzumüssen im Alltag. Also sich auch zu überlegen, wie gehe ich das strategisch gut an, ist natürlich auch eine Riesenressource. Und ich glaube, die ist mir glücklicherweise dabei nicht verloren gegangen, dass ich immer wusste, okay, es gibt da Hilfe, es gibt auch Sachen, die zu mir passen. Und das kann ja auch eine voll spannende Reise sein. Also im Nachhinein würde ich die letzten 1,5 Jahre nicht ausradieren wollen. Ganz im Gegenteil, die waren total wichtig, weil ich glaube, dass ich jetzt viel stabiler aufgestellt bin, weil auch meine Identität sich nicht alleine dadurch speist, was ich im Job hinkriege.
Mhm. Absolut. Jetzt hat dieser, ich würde zum ganz neuen Thema oder zum anderen Thema kommen, und zwar, was du beruflich schon vorher gemacht hast, aber auch jetzt noch machst, aber durch diese Reise, diesen Wandel, den du jetzt vollzogen hast, sich, so wie ich es von außen empfinde, so ein bisschen die Motivation dafür komplett gewandelt hat. Also du bist eine sehr gefragte Expertin darin, wie Menschen, die ein komplexes Leben haben, beruflich und oder privat, sich besser organisieren, sich besser managen können. Das klingt erstmal banal, weil jeder wurschtelt ja so ein bisschen rum. Viele würden von sich sagen, ich mache das schon ganz okay. Und gleichzeitig beobachten wir aber, dass viele Menschen das Leben immer komplexer, immer lauter empfinden und sich immer mehr überfordert fühlen. Das hat zum einen den Grund, dass es mehr im Außen gibt, mehr Social Media, mehr Nachrichtenquellen etc. Auf der anderen Seite, so ist meine persönliche, aber auch Beobachtung bei anderen Menschen, ziehen unsere Skills, das zu managen, nicht in gleicher Geschwindigkeit nach. So, und da hast du wahnsinnig gute Tipps. Ein paar davon wirst du gleich mit uns teilen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, du bist gut darin geworden, eigentlich in deiner alten Performance-Orientierung aus der maximalen Zeit das Maximum an Ergebnis rauszuholen. Im Vorgespräch hast du so schön gesagt, um alles aus dir rauszuholen. Und jetzt machst du es, um möglichst viel in dir drin zu lassen. Mhm. Das heißt, man kann auf sowas ja aus zwei Perspektiven gucken. Entweder Selbstoptimierung, dass man sagt, ich will noch mehr. Oder aus einer Selbstpriorisierung, dass man sagt, ich habe eine gewisse Arbeitszeit, in deinem Fall von, ich weiß nicht, wann du anfängst, 8, 9 Uhr oder so bis 18 Uhr. Und in der Zeit möchte ich meine Ambitionen, meine Ziele, meinen Impact erreichen. So, und da hilft es natürlich auch extrem, wenn man eher gut als schlecht organisiert ist. Und dann geht es eben nicht darum, das letzte Quäntchen rauszuholen, sondern mit einem guten Energielevel durchs Leben zu gehen. Bevor wir in einzelne Strategien und Taktiken einsteigen, was ist denn aus deiner Beobachtung, was sind denn so die größten Fehler, die Menschen in diesem Bereich Selbstorganisation, Selbstmanagement typischerweise machen?
Ich glaube, der größte Fehler ist einfach planlos loszuarbeiten, weil man das schon immer so macht. Also ich finde, so für viele Leute ist das zum Beispiel normal, morgens um wann auch immer die anfangen, 8, 9 Uhr, sich vor den Rechner zu setzen und erstmal Mails zu machen. Und da sind wir ja schon eigentlich meistens in einer super guten Energiephase und die haue ich dann dafür raus, dass ich irgendwie mit anderen Leuten E-Mails schreibe und dadurch, dass das so viele machen, kannst du das ja stundenlang machen, weil die haben ja auch Lust auf E-Mail-Ping-Pong. Und ich finde, das ist zum Beispiel sowas, was nicht hinterfragt wird. Und dann finde ich das total wichtig, einen Plan für den Tag zu haben, weil du dann ja auch weißt, was du schaffen möchtest und wann es auch genug war und wann der Tag ein erfolgreicher Tag war. Und dieses einfach Losarbeiten, was ich halt ganz oft sehe, oder zu sagen, ja, dann habe ich Mails gemacht und dann war irgendwie ein Termin und dann hatte ich da ja auch nur eine Viertelstunde Zeit und dann ist ja das passiert. Und da finde ich das auch so ein bisschen dieser Vibe drin, ich kann das selber nicht beeinflussen und das ist für mich ein ganz großer Fehler. Mhm. Ich sage nicht, dass es immer leicht ist, aber ich glaube, man muss sich einfach aktiv damit auseinandersetzen, wie man Zeit investieren will.
Und das, was ich an diesem einfach Loslegen auch selber bestätigen kann, ist, man fühlt sich erstmal produktiv. Ja. Man fühlt sich schon, als würde man ein, zwei Schritte nach vorne gehen, während wenn man sich erstmal, ob am Vorabend oder morgens erstmal einen Plan zurechtlegt, fühlt sich erstmal wie Stillstand an. Und Menschen wollen ja nach vorne kommen, sie wollen sich produktiv fühlen. Deshalb ist das egal was, Hauptsache mal loslegen, ist etwas, was sehr viel praktiziert wird. Wir werden gleich in ein paar konkrete Themen einsteigen, aber eine Sache, die ich beobachte, ist, warum Menschen eigentlich viel langsamer und unproduktiver sind, als sie es eigentlich sein könnten und damit in Zeitnot, in Deadline-Schwierigkeiten geraten, ist dieses berühmte Wort der Prokrastination. Mhm. So, Menschen, die das noch nie gehört haben, ist eigentlich nur ein Fachbegriff dafür, dass man nicht anfängt, obwohl man die Zeit und die Möglichkeit hätte, sondern es aufschiebt. Und was jetzt erstmal wie Faulheit klingen mag oder wie fehlender Fokus ist oder so, ist ganz oft wirklich tiefgründige mentale Blockaden bis hin zu Ängsten, Ängste vor Bewertungen, Ängste vor Fehlern und verschiedene andere Dinge. Was ist denn dein bester Tipp, Swantje, für Menschen, die dieses Problem kennen, dass sie sagen, eigentlich könnte ich loslegen und irgendetwas hindert mich daran, wie man ins Tun kommt, wie man ins Loslegen kommt?
Mein bester Tipp, den ich auch immer noch für mich selber immer anwende bei Sachen, die dazu Potenzial haben, prokrastiniert zu werden, ist wirklich in einfachen nächsten Schritten zu denken. Und zwar nicht vielleicht Schritten in der Mehrzahl, sondern einfach zu sagen, okay, ich muss hier irgendwas für das Finanzamt fertig machen. Das ist ja dann schon, da stellen sich ja Leute dann den ganzen Prozess vor, inklusive aller Hürden und wie schrecklich das wird.
Kann man auch mal gerne einen Monat schieben.
Genau, da ist unser Gehirn aber auch sehr gut. Genauso wie wenn man einen Vortrag vorbereitet, dann sieht man sich schon schlotternd auf der Bühne und denkt, also wir sind ja gut in Horrorszenarien und das ist das Problem bei Prokrastination. Und dann zu sagen, okay, der erste Schritt für das Finanzamt ist, dass ich mir einmal dieses Formular durchlese und einmal eine Liste mache mit Sachen, die ich noch besorgen muss oder die ich nicht habe.
Feierabend.
Und dann Feierabend, genau. Mhm. Und das ist eine Sache, die kann man dann in 10 Minuten machen. Und dann stellt man meistens fest, ach krass, das ist ja irgendwie nur eine Sache, weil alles andere habe ich ja eigentlich schon. Und dann kann ich das ja schnell anfordern und dann auch rausschicken. Ich rede übrigens von mir, von gestern Morgen am Flughafen. Und dann ist so ein Thema, wo man dachte, ach, Steuererklärung, das schiebe ich nochmal vor mir her. Etwas, was dann Dynamik kriegt. Und mir geht es gar nicht darum, dann doch alles zu erledigen, aber mir geht es darum, nicht diese Fantasie im Kopf zu haben, wie wild alles wird, sondern wirklich zu sagen, was ist der erste Step? Und das muss so, egal was wir machen, jede Aufgabe wird irgendeinen Kindergarten einfachen ersten Schritt haben, der uns wirklich auch nicht überfordert und wo man das Gefühl hat, okay, das wäre echt lächerlich, wenn ich das jetzt vor mir herschiebe. Und da steckt voll viel drin.
Auch das klingt banal einfach, aber es sind die einfachen Konzepte, wenn man ins Tun kommt. Ich darf dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich glaube, die kennst du noch nicht. Und zwar, wir machen ja gemeinsam Events auch. Und jemand, den ich auf eurem Event kennenlernen durfte, hatte mich im Nachtrag als Speaker gebucht und wollte so einen Flyer machen. In dem Fall ging es darum, die Kinder in seinem Unternehmen zum Thema Schlaf, Erholung etc. zu schulen. So, und dann hat er gesagt, er hat hier mal einen ersten Wurf gemacht, ganz frei nach Swantje, the first shitty draft. So, erklär uns das mal, was das ist und warum das hilft, Dinge schneller vom Tisch zu kriegen.
Das ist genau die Logik und ich freue mich, dass er das angewendet hat, dass man jetzt nicht sagt, ja, ich muss jetzt einen perfekten Flyer fertig machen oder ich muss einen perfekten Artikel schreiben oder sowas. Das ist ja auch eine Riesenhürde, sondern mein erster Schritt ist immer, ich mache einen ganz schlechten ersten Entwurf. Und so steht es auch in meinem Selbstmanagementsystem, dass ich da drauf gucke und denke, okay, also jetzt einen Vortrag schreiben kann ich nicht, aber einen schlechten Entwurf für eine erste Agenda, das kriege ich hin. Und das, finde ich, nimmt uns so viel Druck. Und oft stelle ich fest, dass der erste Schritt, die Entwurf, meistens gar nicht so fürchterlich ist, wie man denkt.
Aber es ist ein Schritt zum Besseren. Genau, es ist ja nicht eine andere Richtung, es ist nicht vertane Arbeit, sondern es sind die ersten Schritte hin zu einem besseren Entwurf.
Ja, und ich merke halt, ich kann mich dann so viel leichter dafür aufraffen und gleichzeitig kann ich dann in einem anderen mentalen Modus auch einfach mein Korrekturleser sein, aber auch bei Korrekturlesen für das, was man in der Phase davor gemacht hat, dafür muss ich mich auch nicht aufraffen, weil dann denke ich, okay, ich muss es ja auch nicht fertig machen. Ich muss es ja jetzt nur einmal rübergehen und schon mal ein bisschen weiterbringen. Mhm. Und damit kann man ein ganzes Buch schreiben. Das liegt da hier gerade vor uns. Mhm. Und damit kann man einfach viele Sachen in Bewegung bringen und hat halt auch das Erfolgserlebnis, weil, als du so sagtest, man fühlt sich ja gut und beschäftigt, wenn man Mail hier und Mail da macht. Ich glaube, das liegt daran, dass wir diese Instant Gratification-Neigung in uns haben.
Also die sofortige Belohnung.
Genau, genau. Und die haben wir dann immer bei den einfachen Sachen. Wenn einer dich anruft, wenn du dann irgendwie bei Amazon 3 Ordner bestellst, wenn du solche Sachen machst. Und dieser kleine nächste Schritt oder der Shitty Draft, der sorgt dafür, dass man auch bei den großen Themen quasi dieses Instant Gratification-Prinzip hat.
Ja. Das macht so viel Sinn und man muss es wirklich anwenden. Und vielleicht kannst du hier noch eine Implementierung, das ist jetzt die Theorie, aber was ist jetzt, und ich kenne es selber, man hat ein größeres Projekt, man guckt es ganz kurz an und entscheidet morgen. Und dann geht es zum Einfacheren. Also wie kann man in dieser Millisekunde, wo man es kurz davor ist wegzuschieben, dann mit dem First Shitty Draft Konzept einsteigen, um es dann wirklich auch zu tun?
Ich würde es dann nur entscheiden erstmal, was der nächste Schritt ist. Also dass man immer noch sagt, hey, du musst es jetzt nicht machen, aber das Minimum ist, dass du einmal festlegst, was ist denn der allererste einfache nächste Schritt, den du schon machen kannst. Und dann hast du den für dich festgelegt und ich würde ihn natürlich auch in einer Art Aufgabenmanagementsystem runterschreiben und dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du dann sagst, come on, Chris, das jetzt auf morgen zu verschieben wäre lächerlich, weil ich brauche irgendwie 5 Minuten, um das zu erledigen. Oder ob du sagst, okay, dann habe ich es aber wenigstens schon vorbereitet und dann würde ich es mir aber für morgen auch einplanen. Mhm. Also das ist so die Verbindung aus Tagesplanung und in nächsten Schritten denken.
Verstanden. Wenn man in deine Methodik tiefer einsteigt, dann kommen da so Stichworte wie Input konsolidieren, Eingänge leeren, alles in einem System halten, wöchentliche und tägliche Planung. Das sind alles Dinge, die auf einer Überschriftenebene erstmal nicht spektakulär klingen, aber im System dann eine sehr große Kraft und Power entfalten können. Ich möchte zwei konkrete Themen, weil das ganze System kann man in deinem Buch, auf deinen Vorträgen, du teilst das mit Menschen auf der ganzen Welt. Ich möchte gerne zwei Dinge rauspicken. Das eine ist, ich glaube, ein Idealbild, ein Wunschbild, was Menschen seit Jahren nicht mehr hatten, eine leere E-Mail-Inbox. So, die meisten, glaube ich, würden sagen, wenn man es nicht übertreibt, so ein paar ungelesene, vielleicht 20, 30 Mails, so als Aufgabenpuffer oder so, damit komme ich schon irgendwie klar. Du sagst, die sollte eigentlich abends leer sein und handhabst es auch häufig so. Ich persönlich schaffe das nur vorm Urlaub und fühle mich sensationell, wenn ich in den Urlaub einsteige, wohl wissend.
Ich finde es so fantastisch, dass du das sagst, weil vor Urlaub machen wir ganz viele Sachen richtig, die wir sonst eben auch
genau,
immer machen.
Genau, also lass mich es kurz erzählen, dann erklärst du, wie wir es auch dauerhaft kriegen. Aber es fühlt sich richtig gut an, in den Urlaub mit einer leeren Inbox zu gehen, wohl wissend, dass sie sich natürlich schnell wieder fühlen wird. Aber als ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch, war die Vorstellung, dieses Gefühl des vor dem Urlaubhabens auch abends zu haben, wäre doch sensationell. Also gib mir bitte eine konkrete Anleitung, wie ich dieses Glücksgefühl ab jetzt fast jeden Abend für mich erleben darf.
Wir haben ganz viel davon schon besprochen, deshalb machst du es mir jetzt leicht. Mhm. Also ich finde, wie gesagt, das ist so, vom Urlaub ist es das sensationelle Gefühl. Viele Leute kennen das auch gar nicht, weil sie es auch gar nicht mehr schaffen. Aber wir unterschätzen, wie viel Druck eine volle E-Mail-Inbox macht, weil es halt auch ultra ineffizient ist. Also einerseits macht es Druck, weil man mal denkt, oh Gott. Und ich meine, die Mails werden ja auch nicht attraktiver, wenn die länger liegen. Das heißt, da, wo man am Anfang noch easy ist, das ist dann so nach einer Woche, kriegt das dann schon so ein Grünspan, wo man irgendwie ein schlechtes Gewissen kriegt. Und erstmal zu realisieren, das ist eine unfassbare Quelle von Energieverlust. Dann zu realisieren, es ist eine große Fehlerquelle, weil man einfach Sachen übersieht oder halt auch Sachen, die reichen sich ja nach unten durch. Und das Dritte ist eben, dass man auch unterschätzt, wie oft man Mails dann auch mehrfach anfasst. Und da komme ich zum Punkt, weil beim E-Mail-Inbox-Lernen geht es halt darum, die Mail genau einmal anzufassen und zu entscheiden. Man liest es halt durch und fragt sich, okay, worum geht's da? Und dann entscheidest du, ob du damit was machen willst oder nicht. Wenn du damit nichts machen willst, dann kannst du es ja auch einfach löschen oder irgendwo ablegen. Weil dann ist die Mail auch schon direkt raus. Mhm. Wenn du sagst, okay, ich will da was mitmachen, dann stellt sich wieder die Frage nach dem nächsten Schritt, die dadurch natürlich auch total ins Unterbewusstsein und in die Standardarbeitsweise übergeht, weil du es halt immer machst. Und dann guckst du da drauf und denkst, okay, der nächste Schritt ist, ich muss einen ersten Schritt, die du hast, für ein Angebot schreiben zum Beispiel. Das ist ja auch was Leute gerne aufschieben. Mhm. Oder für einen Artikel oder whatever. Und dann legst du den fest, aber achtest wirklich darauf, dass der auch easy ist. Und dann kannst du entscheiden, David Allen nennt das die 2-Minuten-Regel, ob du es direkt machst, weil er sagt, alles, was in 2 Minuten oder weniger geht, einfach machen. Mhm. Und das ist auch meine Erfahrung. Damit kriegt man schon mal richtig viel vom Tisch. Und wenn du sagst, nee, das dauert länger als 2 Minuten, dann guckst du natürlich auch noch, ob du es delegieren kannst, weil vielleicht ist es ja auch jemand aus deinem Team, der es übernimmt, dann würdest du es auch direkt delegieren und dir in deinem System Reminder machen. Und das Letzte ist, dass es dann einfach, wenn es länger als 2 Minuten dauert, nicht zu delegieren ist, dass es als Aufgabe in dein System wandert. Und so ein ausgelagertes Gehirn, wo alle unsere Aufgaben und Projekte drin sind, ist dabei super entscheidend, weil das ist halt viel besser strukturiert und viel ganzheitlicher als so eine E-Mail-Inbox, wo ja sowieso nur die Sachen drin sind, die andere von dir wollen und gar nicht deine eigenen Projekte. Und das heißt, ich konsolidiere meine Projekte, meine nächsten Schritte in einem einfachen Aufgabenmanagementsystem. Das ist auch gar nicht, das braucht auch keine herausragende Software. Das kann, wenn man in der Microsoft-Welt arbeitet, Microsoft To-Do sein. Wenn man mit dem Mac unterwegs ist, dann liebe ich OmniFocus. Das kann aber auch in Outlook stattfinden, würde ich dann eher auf dem Windows-Rechner machen. Mhm. Also das ist gar nicht der Engpass. So Aufgabensysteme gibt es ohne Ende. Und dahin schiebst du den nächsten Schritt. Und was ich halt wichtig finde, hängst die Mail noch dran. Das hängt so ein bisschen von der Softwarekombination ab, wie man es am intelligentesten macht. Und dann hast du es da drin, quasi für später, deinen nächsten Schritt, und kannst halt dann die Mail entweder löschen, archivieren oder dahin ablegen, wo du es auch hingelegt hättest, wenn es erledigt wäre.
Das heißt aber, du bearbeitest nicht zwingend alles, weil das wäre natürlich eine Folgefrage. Wir wollen nicht mehr arbeiten, wir wollen eben um 18 Uhr oder wann auch immer Feierabend machen, sondern man legt es irgendwo hin, wo es dann im Aufgabenuniversum ist und nicht mehr im E-Mail-Universum.
Genau, mit der Qualitätsverbesserung, dass es nicht irgendein komischer Betreff ist und du noch gar nicht drüber nachgedacht hast, sondern dass du, weil du sie ja eh schon offen hattest, die Entscheidung getroffen hast, was ist der nächste Schritt.
Mhm,
das heißt, wenn du hinterher durch dein System guckst, dann findest du da nur einfache nächste Schritte. Also du hast nur diesen Effekt von
einfach.
Instant Gratification Möglichkeiten.
Ja. Okay, werde ich probieren. Und jetzt von einer überfüllten Inbox zu diesem Schritt muss man sich wahrscheinlich einmal, keine Ahnung, 3 Stunden hinsetzen oder einmal initial aufräumen und dann in diesen Modus kommen, oder?
Ja, ich werde aber auch nicht zu perfektionistisch, weil es gibt ja Leute, die haben in ihrer E-Mail-Inbox noch E-Mails aus dem Ausbildungsbeginn sozusagen drin. Mhm. Also ich habe schon Mailboxen gesehen mit 14, 15, 20.000 E-Mails. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, ich würde immer empfehlen, dass immer alles, was älter ist als 3 bis 4 Wochen, würde ich als Package markieren und archivieren oder in einen Ordner schieben. Man kann sich auch einen Ordner anlegen und sagen, das ist mein Archiv, falls man es nochmal braucht. Weil das guckst du ja sowieso nicht durch und das ist ja auch zu 95% outdated.
Ja.
Und dann kann man erstmal die letzten 3 Wochen, vielleicht auch 4, wenn man sich wohler damit fühlt, verarbeiten. Und dann hast du eigentlich auch sowieso schon 90% von dem gegriffen, was zumindest auf der operativen Seite gerade läuft.
Mhm.
Und wenn dann einer nervös wird und sagt, ja, aber ich muss da noch mal reingucken, der kann ja jederzeit wieder in diesen Ordner reingucken.
Ja.
Und da würde ich dann schon sagen, je nach Mail-Umfang, was so bei dir 3, 4 Wochen sind an Menge, ja, können das 3, 4 Stunden sein, aber das Leute unterschätzen immer, dass sie dabei ganz viel vom Tisch kriegen, weil man auch endlich mal klare Entscheidungen trifft, auch zu sagen, nee, da mache ich nichts mit und das lege ich jetzt einfach ab oder lösche das oder lehne das ab. Und auch, weil es ja auch die 2-Minuten-Regel gibt und man ja auch dann wieder feststellt, okay, da kann ich ganz viel delegieren. Also ich würde sagen, aus 100 Mails werden ganz oft nur 20 wirklich nächste Schritte für dich und der Rest geht halt beim Aufräumen sowieso schon raus. Also unheimlich produktive Zeit.
Ich bin in dem Fall auf keinen Fall Experte, aber ich möchte eine Routine teilen, die mir hilft. Und zwar, früher habe ich es immer gemacht, dass ich von oben angefangen habe, also last in, first out. Und jetzt fange ich unten an, also die Ältesten. Und das führt auch dazu, oft habe ich so einen Slot, wo ich ein bisschen Zeit habe, sage ich, mache jetzt 10 E-Mails von unten. So, und dann kommen nämlich die das größte schlechte Gewissen schon haben, die gehen raus. Das hilft mir persönlich ein bisschen besser da. Und wie gesagt, das heißt, ich bin da weit weg von Expertenstatus. Ein zweites Element, was ich gerne von dir...
Aber ich möchte kurz unterbrechen.
Bitte.
10 E-Mails von unten könnten ja ein guter erster Schritt sein.
Absolut. Und es fühlt sich dann auch immer gut an.
Ja.
Es geht dann auch schneller. Ich überspringe dann aber ehrlicherweise die ein bisschen länger brauchen und die werde ich jetzt in einen ersten Schritt unterteilen.
Cool.
Bin ich sehr gespannt drauf. Ein zweiten Painpoint, den ich bei mir immer wieder beobachte, aber auch bei anderen Menschen, ist realistische Zeitplanung hinzubekommen. Also ganz oft ist die Planung dadurch getrieben, was man schaffen möchte, was die eigenen Ambitionen sind. Und dann kommt die Realität, wo kein Puffer eingebaut ist, wo andere Dinge passieren, die man so nicht auf der Agenda hatte. Wie können wir, Svantje, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass unsere Kurzfristplanung nicht von vornherein völlig unrealistisch ist?
Eigentlich total simpel. Und zwar darüber, dass man sich überlegt vorher, also wenn man sich jetzt, ganz viele Leute schreiben sich einfach eine To-Do-Liste für den nächsten Tag und haben nie überlegt, wie viel Zeit es eigentlich kosten würde. Wenn du jetzt irgendwie anfangen würdest, da zu schreiben, okay, das mache ich 30 Minuten, das wird wahrscheinlich eine Stunde dauern, das würde wahrscheinlich irgendwie 1,5 Stunden dauern, das ist ein 10-Minuten-Ding und du summierst auf, dann stellst du ja schon ganz schnell...
11,5 Stunden.
Richtig. Und das ist ohne Meetings.
Ohne Puffer.
Und ohne mit deinem Kleinen zu spielen.
Und in der schnellsten Version der Abarbeitung dieser Tasks.
Ja, wenn alles perfekt läuft und sich auch keiner anruft.
Genau.
Und da ist halt dann schon durch dieses darüber nachdenken, wie viel Zeit kostet eine Aufgabe, findet man schon mal den Fehler im System. Und ich habe das quasi, mache das automatisch, weil ich mir überlege, von wann bis wann will ich was machen. Das heißt, ich schreibe für mich wirklich runter, dass ich irgendwie sage, 8 bis 9 irgendwie Keynote bei Kunde XY, also nicht, dass ich sie halte, sondern dass ich sie vorbereite. Dann ist von 9 bis 10 ein Call, das schreibe ich mir auch wirklich auch da rein. So, dann fange ich an zu sagen, okay, dann ist irgendwie um 12 der nächste, was lege ich jetzt irgendwie sinnvollerweise da noch in den Slot rein? Und dabei finde ich als zusätzlichen Hack wichtig, nach Energieniveau zu gucken. Also zu gucken, dass man die Sachen, wo man weiß, da brauche ich ein bisschen mehr Energie oder da muss ich mich tendenziell auch mehr zu aufraffen, die lege ich schon noch in die Slots, wo meine Energie am höchsten ist. Deshalb biete ich auch voll auf, wenn mich jemand nach Meetings fragt oder sowas, die auch eher am Nachmittag an, weil für ein Meeting brauche ich nicht die Top-Energie, sondern da ist ja dann ein anderer Mensch und man redet. Das heißt, ich gucke, dass ich auch so Admin-Sachen, das ist ja auch ein Fehler, den ganz viele Leute machen, dass sie sagen, ich muss erst den Kleinkram wegarbeiten und dann habe ich angeblich die Ruhe, mich an den Vortrag zu setzen oder an die Präsentation oder was auch immer. Teil 1 des Plans, dass wir mit Kleinkram beschäftigt sind, der kommt meistens noch hin. Aber dann ist irgendwann die Energie weg oder irgendwas kommt dazwischen. Das heißt, diese Planung, die bringt eigentlich das, was du vorhast, realistisch mit dem zusammen, was schon in deinem Kalender steht, sorgt dafür, dass du nach Energiekurve planen kannst. Und ich finde auch, sich mit Timeboxing, also mit einer Vorstellung davon, wie lange eine Aufgabe dauern soll, an einer Aufgabe dran zu setzen, ist auch deutlich effektiver, als zu sagen, ich arbeite einfach los. Mhm. Und oft hilft mir das auch dabei, dass ich mich dazu motivieren kann. Dass ich irgendwie denke, oh, ist mir eigentlich jetzt nach Schreiben zumute, weil das habe ich ja genauso wie alle anderen auch. Und dann denke ich, come on, ey, eine Stunde und es ist egal, was bei rauskommt, aber setze ich einfach hin und schreibe mal eine Stunde den ersten schlechten Entwurf.
Mhm. Macht Sinn. Und was bei mir, und wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, weil ich bin hier überhaupt kein Vorbild, aber was mir extrem hilft, sind echte Deadlines. Nicht mal gefakte, die blendet, die enttarnt mein Gehirn, aber ich bin um Faktor, ich weiß nicht wie viel x schneller, wenn ich wirklich am Abend, am nächsten Tag oder wie auch immer ein Event habe, einen Abgabetermin oder sowas. Und warum sage ich das? Ich glaube, es geht jedem so, weil Adrenalinlevel steigt und Acetylcholin, das Spotlight-Hormon, alles wird durch echte Deadlines getriggert. Aber ich habe mich ganz lange dafür verurteilt, dass ich nicht weit im Voraus schon fertig bin, dass ich mir so einen Stress mache. Hab mir dann auch solche Zeitblöcke eingerichtet und aber sehr unproduktiv in diesen gearbeitet und bin immer wieder zu dem Punkt gekommen, nur wenn es richtig brennt, dann funktioniere ich auf höchstem Niveau. Und warum sage ich das? Ich habe das mittlerweile akzeptiert und mache meine Planung so, weil das eine meiner Stärken, dass ich unter Druck gut funktionieren kann. Und ich weiß, am Tag vor einer Abgabe, wenn ich mir da die Zeit blocke, schaffe ich es auch. Ja. Da vertraue ich in meinen Skill und ich mache mich nicht mehr dafür fertig, dass ich nicht so ein Streber in Anführungsstrichen bin, der es schon 3 Tage vorher hat, sondern ich plane es so. Und das kann man finden, wie man will, aber das gehört für mich auch zum sich kennenlernen und reifer werden, dass man die Stärken, die man hat, einfach mal auch annimmt. Genauso wie du vorhin gesagt hast, meinen Leistungsgedanken kanalisiere ich jetzt eher auf bessere Themen, aber er ist trotzdem Teil von mir. Und so hole ich mir immer mal wieder meinen Kick sozusagen in kurzfristigen Deadlines, aber bin auf dem Weg auch extrem produktiv. Und wenn die Deadline dann vorbei ist, dann erhole ich mich und gucke, dass ich nicht eine harte Deadline nach der anderen reinstreue. Wie guckst du auf sowas?
Also ich höre das oft und da spricht ja vielleicht auch in dir der Wettkampfsportler, der ehemalige. Für mich ist das Horror.
Okay.
Also ich bin der Streber, der 3 Tage vorher fertig ist.
Bewundere ich ohne Ende.
Weil ich einfach, für mich ist das so. Ich muss dazu sagen, da haben wir noch nicht drüber geredet, müssen wir auch nicht riesengroß thematisieren, aber ich bin ein Mensch, der Migräne hat. Mhm. Und das heißt, für mich kann es immer mal passieren, dass ein Tag nicht so läuft wie gedacht. Mhm. By the way, das ist durch meine Routine deutlich besser geworden. Ich bin auf 20% von dem Niveau vom letzten Jahr, was Migräneanfälle angeht. Mhm. Aber ich habe dabei gelernt, immer zu sagen, ja, man muss auch damit rechnen, dass es irgendwie an diesem letzten Tag davor nicht so klappt wie geplant. Und deshalb kann ich voll gut mir das so zerlegen und ziehe das auch durch. Mhm. Aber ich weiß, dass halt voll viele Menschen anders sind. Zum Beispiel auch mein Geschäftspartner Michael, den du ja auch sehr gut kennst. Ja. Der macht's anders. Und am Anfang hatte ich aus meiner Sicht so das Gefühl, du lügst dir in die eigene Tasche. So, es kann qualitativ nie so gut werden. Das ist natürlich genauso Unsinn. Das heißt, es geht auf die Essenz zurück, die du gerade schon gesagt hast. Was funktioniert für mich am besten und wie plane ich das ein? Aber dann muss man auch dafür sorgen, dass wenn man es auf den letzten Tag vor der Deadline legt, dass nicht noch 10.000 andere Sachen plötzlich wie Pilze aus dem Boden geschossen kommen.
Absolut.
Also da hilft dann Planung, dass sich dann nicht noch irgendwas kalt erwischt.
Und zur Wahrheit gehört auch, ich mache mir da viel Gedanken und möchte auch wirklich in so einen Modus kommen, den du eher beschreibst. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man diese Events braucht, um dieses Fokuslevel hochzuziehen und sie sind nicht da, dann sieht man erstmal gar keinen Grund, so fokussiert zu arbeiten. Also wahrscheinlich muss ich da auch mal so eine Art Fastenkur machen, dass ich mal wirklich über eine längere Zeit, wie ich gar keine Deadlines habe, um dann wieder in eine andere Motivation für sehr fokussiertes Arbeiten reinzukommen. Auch wenn man mal in diesem Modus drin ist, dann brauche ich zumindest wirklich diese harten Deadlines, die mich dann zu einem sehr, sehr produktiven Arbeiten bringen.
Und ich glaube, man muss sich dabei immer fragen, was kostet es dich?
Ja.
Und was gibt es dir? Und ist das irgendwie noch sozial verträglich und leiden da irgendwie entweder du oder andere Menschen drunter oder funktioniert das?
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Heute gerade, bevor ich hierher gefahren bin, auch die Vorbereitung war eher kurzfristig auf dieses Gespräch. Und meine Frau hat zu mir gesagt, jetzt wo wir einen Sohn haben, müssen wir auch mehr Puffer einbauen. Ja. Genau das, was deine Migräne ist und was ist sozialverträglich. Vorher konnte ich halt fast vollständig mich selber planen. Aber wenn jetzt irgendetwas anderes in der Familie oder sowas ist, deshalb das nächste Mal, wenn wir uns sprechen, werde ich berichten, ob ich da besser drin geworden bin, auch schon mit deutlich mehr Puffer. Dinge vorzubereiten. Wer darüber noch mehr lernen möchte, gibt ein fantastisches Kapitel in deinem Buch, wo du Co-Autorin bist, On the Way to New Work. Und meine letzte Frage an dich, Swantje, ist, wenn du auf das Auf und Ab deines Lebens zurückblickst, was ist für dich daraus deine allerwichtigste Erkenntnis?
Ich denke nach.
Bitte.
Ich, als erste Wort, das mir in den Kopf gekommen ist, ist ja wahrscheinlich meistens das Richtige, auch wenn man es dann nicht direkt ausspricht. Akzeptanz. Und zwar nicht in der Akzeptanz im Sinne von, okay, ich ergebe mich dem und ich mache nichts dagegen, aber zu akzeptieren, dass das Leben nun mal nicht entsprechend der eigenen Präferenzen verläuft, sondern das Leben gestaltet vieles spannend für uns, indem es dann doch anders kommt, als wir denken. Und zu sagen, wie kann ich damit arbeiten, anstatt dagegen. Und das sagt sich natürlich auch leichter, als es dann vielleicht manchmal gemacht ist, aber man verschwendet einfach wahnsinnig viel Energie, wenn man denkt, oh Gott, warum passiert mir das? Oder warum habe ich Migräne? Oder warum habe ich denn jetzt irgendwie dieses Schilddrüsenproblem? Oder was vielleicht auch immer noch auf den Rest des Lebens auf einen wartet. Ich glaube, das macht es leichter.
Mhm. Absolut. Kann ich sehr unterstreichen. Dem ist auch nichts hinzuzufügen. Liebe Swantje, vielen, vielen Dank. Es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Und ich freue mich, wenn wir mal Teil 2 irgendwann machen.
Sehr gerne.
Danke dir.